Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich habe mal so einen Method-Workshop mitgemacht mit Susan Batson. Ja. Und da ging es immer darum, den Private Moment zu knacken. Und ich war Anfang 20 und die anderen waren halt viel älter und ich musste immer Julia spielen, die auf der Bühne gerade sich entscheidet zu sterben, jeden Tag. Und sie, jedes Mal danach, ich dachte immer so, boah, aber alles anstrengend. Und danach hat sie immer gesagt, you are so close, but it wasn't a private moment. Und ich dachte irgendwann so, Alter. Und alle haben sich da irgendwie unfassbar peinlich vor ihr benommen, ausgezogen, geweint, was weiß ich was, sich im Negligé auf den Boden gewälzt, um diesen private moment Ritterschlag zu bekommen. Ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass das hier nur noch ein perfides Spiel, Emotionen.
Sie das einfach immer sagt, weil dadurch die Leute irgendwie
so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie braucht die Emotionen der anderen. Und irgendwann habe ich gesagt, you know what, I think it was a private moment. But if you can't see it, it's not my problem.
So, oh, wow.
War so semi-gut. Ja.
So, gute Stimmung dann danach im Raum. Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast hier, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Sie ist eine tolle Schauspielerin, eine tolle Autorin und was mich natürlich vor allem interessiert, ist, dass sie viel mit ihrem Bruder zusammenarbeitet. Ich finde so Geschwisterkonstellationen immer sehr aufregend, weil ich selber quasi aus einer komme, aber vor allem freue ich mich, dass sie heute hier hingekommen ist. Herzlich willkommen, Anna Brüggemann.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist, Anna. Ich habe mich echt total gefreut, dich wiederzusehen. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen auf der Party zu deiner Aktion auf der Berlinale, wo ich aufgelegt habe.
Da haben wir uns gesehen.
Da haben wir uns das letzte Mal gesehen.
Da haben wir uns das letzte Mal gesehen und davor hatten wir uns Jahrzehnte nicht gesehen. Ja. Und da haben wir uns gesehen und gequatscht. Ja. Genau, da haben wir es gesehen, bei der Party zu Nobody's Doll.
Genau. Ja, da warst du natürlich sehr eingespannt, weil du ja diese Aktion angestoßen hast zur Berlinale.
Ich war nicht nur eingespannt, ich war angespannt, weil irgendwie zu wenig Leute zu dieser Party kamen, weil wir zu wenig eingeladen hatten und die es mit mir organisiert hat, die ganze Zeit nur rumgerannt ist und gesagt hat, das wird ein Desaster. Und auch die ganze Aktion war so wahnsinnig anstrengend, weil die ganze Zeit, die einen Leute fanden, es gab nur Lover oder Hater. Ja. Und ich mache sowas nie wieder. Es ist so ähnlich wie irgendwie in der fünften Klasse war ich mal Klassensprecherin und dachte danach auch so, ja, ganz geil, aber mache ich nie wieder.
Also ich bin Klassensprecher immer nur geworden, damit ich in den SV-Pavillon darf. Da konnte man rauchen.
Gab es bei uns nicht.
Ja, okay. Machst du natürlich, hat es wirklich gar keine Benefits. Nee, nur Stress. Du hast diese Aktion gemacht auf der Berlinale. Wir können ja, wenn wir jetzt eh schon drüber quatschen, sie ist natürlich auch ein Thema, über das ich mit dir reden wollte. Du hast zur Berlinale diese Aktion gestartet, Hashtag Nobody's Doll, mit der du sagen wolltest, Leute, können wir uns mal bitte alle ein bisschen beruhigen an der Anziehfront, weil irgendwie von Frauen immer erwartet wird, auf 100.000 Zentimeter Absätzen im Abendkleid über den Teppich zu stolzieren, während Männer irgendwie, ja, ziehen Anzug anreicht. Und da wolltest du quasi ein Zeichen gegensetzen.
Ja, das war eigentlich, ich denke im Nachhinein, ich hätte gar nicht Nobody's Doll machen sollen, sondern Nobody's Body, weil ich ja eigentlich auch noch mitmeinte, können wir uns alle mal beruhigen an der Körperfront. Mhm. Und das war eigentlich als Aufhänger, weil das war ja bei MeToo und alle in Hollywood sind ja rumgerannt und haben gesagt, Hashtag I'm a Feminist. Ja. Und dachte ich so, ey, wenn man den Körper so krass kasteit, die sind alle so dünn und so durchtrainiert. Ja. Und natürlich alle geliftet, gespritzt und was weiß ich was. Und ja, diese Abendkleidung ist Teil des Gesamtpakets. Ich finde sie nicht bequem. Ja. Und ich finde sie manchmal schön, aber bequem ist sie nicht. Und dann dachte ich so, das passt einfach nicht zusammen. Das ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen dem, was man verkörpert und dem, was man sagt. Ja. Und deswegen denke ich im Nachhinein, ich hätte den Bogen viel größer spannen sollen. Und, ja.
Hinterher ist man immer schlauer, ne? Hm.
Aber du hast dann, wie ist das erst in 40 Jahren?
Aber du hast dann so ein sehr starken Text geschrieben. Hab dann auch irgendwie noch schnell eine Homepage geschaltet. Dieser Text, diese so eine Art Manifest, das dann überall verbreitet wurde. Es gab dann auch, sind auch alle mit Buttons über den Teppich bei der Berlinale gelaufen, um darauf hinzuweisen. Also es hat ja schon für Aufruhr gesorgt. Du hast ja schon so ein paar Interviews auch gegeben, wo du das quasi immer rechtfertigst. Es war so lustig, ich habe so ein paar Interviews gesehen, wo quasi die empörte Ausgangssituation des Interviews war. Anna Brüggemann will in Turnschuhen über den roten Teppich. Und das ist, und da habe ich gedacht, das ist ja so ein totaler 50er-Jahre-Skandal.
Fand ich auch. Also, aber das war ein Riesending. Und ich meine, also das Gute bei der Sache ist, dass ich schon finde, dass es sich seitdem entspannt hat.
Ist es so?
Ja, ich sehe immer mehr Frauen, die halt irgendwie drüber laufen. Und ich glaube schon, dass wenn man halt quasi mal, also zu mir sind auch ganz viele Kolleginnen gekommen, die gesagt haben, Mann, ich dachte immer, das bin nur ich. Ja. Ich dachte immer so, okay, ich will das halt nicht anziehen oder ich fühle mich halt nicht wohl. Aber dass man halt einmal sagt, nö, das ist ein generelles Problem, das können wir hier mal ansprechen. Ich glaube, das hat dann doch viele befreit.
Ja.
Und womit ich nicht gerechnet hatte, manche haben sich halt auch angegriffen gefühlt. Und das wollte ich halt überhaupt nicht. Ja. Also ich wollte halt eher eigentlich sagen, hey, die Freiheit ist für alle da. Ja. So. Aber ja, so.
Ja, ich finde das so erstaunlich in diesen Interviews, die man liest, wenn du interviewt wurdest, also vom DLF oder so, dass die Leute immer versuchen so, also ich finde, sehr viele haben dich da sehr pikiert interviewt irgendwie, ne? So, ja, gehen sie denn jetzt auch, werden sie denn auch geschminkt sein, wenn sie auf den roten Teppich gehen, Frau Brüggemann und so, immer so solche Fragen, wo man so, das habe ich überhaupt nicht kapiert, was denn da los war.
Ich habe es gar nicht als pikiert empfunden, sondern eher als, die suchen halt irgendeinen Aufhänger, die suchen halt irgendeine Sensation oder irgendeine Überschrift.
Ja.
Und das ist, finde ich, eh bei Interviews manchmal schwierig, dass man so denkt, ich kann dir jetzt nicht so direkt eine Überschrift liefern. Ja. So, es ist, ja. Also das habe ich eher als anstrengend empfunden, dass man sich dann auch, oder ich mich von diesem Druck befreien muss, dass ich jetzt dieser Frage genüge, sondern also quasi halt die Erwartung einfach zu unterlaufen und zu sagen, ja, weiß nicht, so, schminkst du dich?
Ist es denn, wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, dass es sich seitdem entspannt hat, ist es bei dir auch entspannter geworden seitdem?
Ja, also ich hatte so eine komische Kurve. Ich habe ja früh angefangen mit Drehen und mit Premieren und so, bin ich immer irgendwie rumgelaufen und dachte so, naja, die Leute sehen ja, dass ich was als Schauspielerin kann und mein Bruder läuft ja auch immer irgendwie rum. Ja. Und dann dachte ich immer so, ja, ist doch okay. Und irgendwann haben Leute gesagt, nee, du musst schon ein bisschen mehr aus dir machen. Und dann bin ich ins totale Gegenteil, habe mir eine Stylistin besorgt und habe was aus mir gemacht.
Ja.
Und das fand ich dann einfach wahnsinnig anstrengend. Und inzwischen, glaube ich, habe ich mich komplett befreit. Also komplett, also in dem Sinne davon, dass ich gerne mich auch schick mache und Spaß daran habe und nicht mehr das nur als Druck empfinde, man muss das machen. Aber auch im Sinne von, wenn es an dem Abend nicht ist, dann ist es nicht.
Dann ist es so.
Ja.
Bei der Nils Bokelberg-Erfahrung sind wir immer darauf erpicht, dass es unseren Gästen so gut wie möglich geht und sie sich so wohl wie möglich fühlen. Deswegen fragen wir immer nach Snacks. Du wolltest erst Gin Tonic, hast dann aber umgeschwenkt auf alkoholfreies Radler, weil du gerade eine Stirnhöhlenentzündung hinter dich gebracht hast.
Ja, ärgerlich, oder?
Ja, ist auch, also ich meine, eine Stirnhöhlenentzündung ist auch wahnsinnig ärgerlich.
Ist wahnsinnig ärgerlich. Ich habe sie, Gott sei Dank, fast, eigentlich ist sie schon rum, so, aber ich muss halt noch Antibiotikum nehmen, morgen noch. Und das Lustige ist, ich trinke halt fast nie.
Ja.
Also wirklich so alle 3 Monate mal. Und ich wollte eigentlich das Experiment machen, was passiert, wenn ich hier einen Gin Tonic trinke. Ob ich dann andere Sachen erzähle.
Ja.
Das können wir halt jetzt nicht machen.
Aber ich meine, jetzt wäre das Experiment noch 1000-mal aufregender, weil man gucken könnte, ob du, was du für bei der Mischung von Alkohol und Antibiotika für andere Sachen erzählst.
Jesus, das soll man doch nicht. Das steht doch in der Packungsbeilage.
Ja, eben. Das ist ja quasi eine Handlungsanweisung.
Nils, du denkst an einen ganz anderen Bahn.
Ja, absolut. Und also auf jeden Fall haben wir dir jetzt alkoholfreies Radler, Salzbrezeln wolltest du unbedingt haben, haben wir auch besorgt.
Ja, wollte ich aber eigentlich für einen Gin Tonic haben, um nicht zu betrunken zu werden.
Aber zum alkoholfreien Radler gehen sie, glaube ich, auch.
Ja. Auch um nicht zu betrunken zu werden.
Ich glaube, man darf es alkoholfrei nennen, wenn es irgendwie 0,05 Alkohol hat oder so.
Wahrscheinlich weniger als Apfelschorle oder so.
Ich habe so ein super Mini-Mü-Alkohol, ist da trotzdem immer drin. Und dann geht es darum, dass wir bei unseren Gästen, wir stellen ihnen immer Bilder hin, ihrer Idole oder ihrer Vorbilder. Und Ich habe mich bei dir dumm und dusselig gesucht, um zu gucken, ob du in irgendeinem Interview mal erzählt hast, ob du irgendein Idol, ein Vorbild hast, und es war nichts zu finden. Es hat mich, ich bin echt verzweifelt. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich sind die Bilder ja dafür da, dass man sich wohlfühlt. Und dann haben wir beschlossen, deinen Bruder hier in unseren Bilderrahmen zu stecken, weil der ja so eine vertraute Umgebung für dich ist und du dich dann damit vielleicht wohlfühlst, wenn wir dir den hier hinstellen.
Ja, finde ich super. Ich habe auch wirklich die Sekunde, bevor ich hier reingekommen bin, noch mit ihm telefoniert.
Naja.
Insofern ist es so ein bisschen so, hä, wir haben es doch gerade gesprochen. Jetzt stehst du da. So. Und ihr habt halt hier Mandarinen stehen, hast du gesagt, habt ihr hier immer stehen.
Ja.
Aber eine meiner besten Freundinnen ist eben Franziska Weiß und die kommt hier aus Wien,
ja,
und hat genau diesen Mandarinenspender mal Dietrich.
Also alles miteinander.
Ja. Also quasi sind Franziska und Dietrich dabei.
Ja, ja, sehr gut.
Muss ich aufpassen, was ich sage.
Ist auch, Mandarinen ist auch so ein krasses Wiener Ding irgendwie. Aber die gibt es ja auch schon ewig und ich meine, Wiener haben die schon immer auch gegessen, aber so, dass die so populär wurden, ist hier auch erst seit ein paar Jahren, habe ich das Gefühl.
Ehrlich, also mich erinnern die an so Zugfahrten im D-Zug Ende der 80er zu meiner Oma.
Ja, die hat in Wien gelebt, oder?
Nö, ja, in Kassel.
Das Wien Deutschlands.
Ja, sagt man. Aber also ich meine, dass wir so für so Zugfahrten so was ganz Besonderes, es gab Mannerschnitt.
Ja. Ja, ja,
aber vielleicht irre ich mich auch.
Ich habe die früher immer vom Aldi bekommen. Da hießen die einfach Napolitaner Schnitten.
Nee, wir hatten die echten Mannerschnitten.
Ich habe immer Kindercola am Aldi bekommen. Ach, die habe ich so geliebt.
Ey, ich bin ja, bis ich 7 war, in Südafrika aufgewachsen.
Ja.
Und mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe da auch immer Cola getrunken. So als Kind. Ich weiß gar nicht, meinen Eltern war das anscheinend irgendwie.
Deswegen war das für dich auch, du hast gesagt, du hättest doof gefunden, als du als Kind da weggezogen bist.
Ja, ja, man findet ja Umzüge immer doof, ne?
Ja.
Also wir sind erst von Südafrika nach Stuttgart, dann von Stuttgart nach Markstadt, das ist bei Stuttgart, und dann von Markstadt nach Zeitlan-Laub. Laub ist bei Zeitlan, Zeitlan ist bei Regensburg.
Also deine Eltern hatten offensichtlich das Ziel, dass es immer kleiner wird.
Ja, immer beschaulicher. Stimmt, angefangen haben sie in München.
Ja.
Stimmt.
Ja. Komm, lass uns verkleinern. Okay, Südafrika. Na, das ist irgendwie auch nicht. Lass uns noch weiter verkleinern.
Ja. Zeitlan Laub. Ja, aber auf jeden Fall dachte ich, dass so Sprite und was gab es halt da alles in Südafrika, Sprite und Coca-Cola und Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut. Ich dachte, das sind alles südafrikanische Erfindungen.
Ach wirklich?
Ja.
Du bist da in Südafrika, glaube ich, eingeschult worden und dann, weil deine Eltern sind Germanisten, habe ich mal irgendwo, hast du mal irgendwo erzählt, und deswegen immer, also dein Vater hat eine Professur in Südafrika bekommen.
Ja, es ist so ein bisschen komisch. Mein Leben klingt, wenn man es erstmal so erzählt, so wahnsinnig gut bürgerlich und gediegen.
Bildungsbürgertum.
So, ja. Bildungsbürgertum. Ja. Wenn man die Details erzählt, ist es halt einfach nur noch der helle Wahnsinn. Ist wirklich so. Also weil, und ich bin irgendwann dazu übergegangen, das aber zu erzählen, weil die Leute mich sonst völlig falsch einschätzen.
Ja.
Weil die denken, das ist so eine Bildungsbürgertum-Ballerina.
Bilderberger.
Eine
Bilderberger-Frau.
Ja, wollen wir nicht. So. Also ich habe ja noch eine Zwillingsschwester, die schwer körperbehindert ist und zwei große Geschwister, eben Dietrich und noch Charlotte.
Ja.
Und wir waren also 4 Kinder und mein Vater meinte, dass er in München forschen muss. Der war vorher in Irland, hatte dann eine Professur und hat dann gesagt, nee, ich muss in München weiter forschen.
In Irland.
Ah, okay. Und dann war er also zum Forschen in München und dann hatte er plötzlich 4 Kinder und musste die ernähren. Und dann dachte er, es ist eine Bombenidee, nach Südafrika zu gehen.
Eigentlich ist sie gar nicht so schlecht.
Ich weiß nicht. 4 Kinder, 1 schwer behindert.
Ja, aber gutes
diese
Wetter.
Gutes Wetter. Diese Professur war auch nicht irgendwie unbegrenzt. Es war erstmal eine Probezeit von 3 Jahren.
Ja.
Was ich, also, und diese Probezeit hat dazu geführt, dass mein Vater völlig durchgedreht ist und Paranoia bekommen hat in Südafrika.
Dass er nicht gut genug ist, oder?
Nö, Paranoia insgesamt. Nö, keine Paranoia, dass er nicht gut genug ist. Eher so eine Paranoia, dass die Freimaurer hinter ihm her sind und solche Sachen. Wirklich. Und ja, und das hat dann dazu geführt, dass er zur Priesterbruderschaft St. Pius X. gegangen ist. Streng katholisch.
Ja. Wow.
Also in anderen Worten. Ja. Also, und dann hat er fortan immer geforscht und gleichzeitig irgendwie so katholische Blättchen vollgeschrieben.
Das ist ja krass.
Ja, und wir haben halt dann immer irgendwie von irgendwelchen Leuten gelebt, die meine Eltern halt unterstützt haben.
Ja.
Das heißt, ich habe immer erzählt, ja, mein Vater ist Professor. Aber eigentlich war das nicht so die ganze Wahrheit.
Crazy ja. Dude.
Eher so. Ja.
Aber es ist so interessant, also das mit der Pierce-Bruderschaft habe ich auch mal gelesen, aber da hast du dann mal im Interview erzählt, ja, das fand er ein paar Monate interessant und dann sind wir da auch wieder rausgegangen.
Ein paar Monate habe ich gesagt, kann ich nicht gesagt haben. Das waren ein paar Jahre.
Wirklich?
Ja. Ja. Also, das war.
Und wie war das noch in Südafrika oder war das dann wieder in Deutschland?
Das war noch in Südafrika, aber in Deutschland auch noch.
Ja.
Also.
Und da musstet ihr dann immer zu diesen, das ist ja dann so super high katholisch.
Ja, das ist, der Gottesdienst dauert 2,5 Stunden.
Oh mein Gott.
So, und man darf auch vorher nichts essen. Und die Kirche ist aber 20 Kilometer weit weg.
Ja.
Und so, das war so. Und auch, also es ist jeden Sonntag, ne? Jeden Sonntag Kirchen.
Ist das so eine Freikirche, die dann auch so komische Säle nur als Kirche haben oder so?
Also es ist keine Freikirche. Es ist auch keine Sekte, weil die nehmen kein Geld von ihren,
ja.
So. Also die, du kannst auch jederzeit aussteigen oder so. Sowas ist das nicht. Es ist wirklich einfach nur, die sagen einfach, das ist jetzt wirklich nerdig. Das Zweite Vatikanische Konzil war falsch.
Ja.
Wir machen das wie vorher. Okay. Wir lesen die Messe auf Latein. Und glauben, also, und natürlich vertreten wir auch diese ganzen alten konservativen Werte en passant.
Ja.
Und ja, das ist schon immer in irgendwelchen komischen
Räumen.
So.
Das ist ja schräg. Aber dass der auch da, dass der in Südafrika dann so, also ich meine, dann macht es natürlich Sinn, sich zu verkleinern, weil je kleiner der Ort, desto besser hat man den Überblick sozusagen.
Nee, ich glaube auch, ich meine 6 Leute, wir brauchten immer ein Haus, das einigermaßen bezahlbar ist und behindertengerecht und eine Behindertenschule in der Nähe.
Ah, okay.
Also das heißt, es waren schon Bedingungen, die quasi die Quadratur des Kreises waren.
Ja.
So, und deswegen dann auch immer diese vielen Umzüge.
Ja. Du hast dann auch erzählt, als ihr aus Stuttgart weg seid, das wäre für dich dann eher Horror gewesen, weil da warst du so 13 und dann hat man ja schon, da ist man ja voll im Freunde-Mode sozusagen.
Ich fand das furchtbar, wirklich, ich fand das furchtbar. Ich habe heute, also vor kurzem wieder drüber nachgedacht, wie scheiße ich das fand. So, ich weiß es nicht, wir haben doch so schön gewohnt, so am Feldrand und ich hatte irgendwie, meine Grundschulfreundin ging auf eine andere Schule, aber mit der war ich immer noch total eng und im Gymnasium hatte ich tolle Freundinnen. Und wir waren irgendwie gerade dabei, ich hatte mir irgendwie gerade ausgedacht, wir müssen jetzt unbedingt Aladdin und die Wunderlampe aufführen und ich spiele die Hauptrolle und für Regie.
Ja.
So, so war ich da drauf. Und dann sind wir nach Regensburg gezogen und ich bin aber in eine total nette Klasse gekommen. Aber ich war erstmal so eingeschüchtert von diesem Schulsystem und wir hatten ein anderes Lateinbuch und die Lateinlehrerin war ein Drachen. Hat von Anfang an gesagt, nein, jede Note von Anfang an zählt. Ich habe nur 6er geschrieben und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Das war wirklich, ich fand es furchtbar. Aber ich meine, ich hatte Glück, ich bin dann in den Theaterjugendclub gegangen von Regensburg, habe da meine besten Freundinnen kennengelernt, mit denen bin ich bis heute eng und das war dann super.
Ja.
Also zum Aufwachsen war Regensburg eigentlich super. Das war total geschützt, aber halt trotzdem eine Unistadt.
Mhm.
Man findet total schnell seine Peer Group. Das war dann wunderschön, aber erstmal den Bruch fand ich richtig doof. Also, ich weiß nicht mal, ob ich Schauspielerin geworden wäre, wenn wir nicht umgezogen sind.
Wenn du in Stuttgart geblieben wärst?
Ja.
Na, wahrscheinlich nicht.
Aber vielleicht auch nicht, weil dann wäre ich vielleicht einfach besser in der Schule geblieben und dann wäre vielleicht auch sowas wie Medizin oder sowas eine Option gewesen.
Also was hast du denn so mit 13 gedacht, was du mal wirst?
Ich dachte tatsächlich, dass ich fand Medizin spannend.
Tierärztin?
Nee, richtig Ärztin. Richtig. Und ich fand aber auch Archäologie immer ganz geil. Ich fand Schreiben, Schriftstellerin auch spannend.
Na.
Ich, als ich 10 war, habe ich Nonne ernsthaft in Betracht gezogen. Naja, sagt Priest.
Also, war ein bisschen Lack in der Familie.
Lack in runs in the family. Sind alle Nonnen. Und dann habe ich aber, ich weiß noch, wie ich mit 13 auch noch in Stuttgart wie eine Freundin erzählt hat, oh, in der größeren Klasse, 9-Klässler oder so, haben sich voll gestritten, weil die machen auch ein Theaterstück und die eine spielt jetzt die Hauptrolle, dabei will die andere halt wirklich Schauspielerin werden. Und da habe ich es erst mal gecheckt, dass das ein Beruf ist.
Ja.
Da dachte ich so, oh, das kann man werden. Weil ich wollte mit 5 schon, habe ich meine Mutter gefragt, wie kommen die Leute in den Fernseher? Wie geht das? Wie kommen die da rein? Ich will das auch. So, und dann dachte ich so, ah, man kann das werden. Und als dann in Regensburg alle Uni-Optionen wegfielen, weil ich in der Schule so wahnsinnig schlecht wurde und weil ich auch dachte, ich gehe nie wieder in eine Institution, nie wieder mache ich das.
Ja.
Ich setze mich nie wieder so einem Zwang aus, blieb eigentlich nur noch irgendwie Schauspielerei. So.
Aber das ist ja schon ein relativer Quereinstieg gewesen. Oder hast du dann ein bisschen an eine Schauspielschule gegangen?
Nee.
Oder hast du dich da beworben?
2-mal.
Ja, wo denn?
Einmal Falkenberg, da bin ich gleich raus.
München? Und, also?
Was?
München ist das, ne?
München, ja.
Falkenberg, ja.
in meiner Hybris dachte ich natürlich, die nehmen mich sofort. Und dann Ernst Busch, da meinten die, ja, es ist alles da, aber es ist alles noch so klein, so zart. Und dann dachte ich so, ja.
Immer so komische Bewertungen. Ne? Also ich meine, was kann man denn dafür? Das ist so.
Ja, und da dachte ich, ich bin ja hier, um es vielleicht größer zu machen so. Aber ich hatte auch das Gefühl, also Regensburg war echt schultechnisch sau anstrengend für mich.
Ja.
Und familientechnisch natürlich auch, weil ich meine, mein Vater war jetzt nicht die stabilste Person. Also kann man sich ja denken, irgendwie katholisch, Verfolgung und sowas, weiß ich was.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, eigentlich muss ich mich mal von meiner Jugend erholen. Und in so einer Schauspielschule, da muss man ja eigentlich so drauf sein, dass man krass Bock hat, dass es einfach krass ist.
Mhm.
Und ich hatte genug krass erlebt. Ja. Ich wollte eigentlich eher mal so ein bisschen, Frieden.
Ja.
Und deswegen habe ich mich dann auch nicht mehr so ehrgeizig an Schauspielschulen beworben, also eben nur diese zwei Male, was eigentlich schade ist, weil ich Bühne immer total toll fand.
Ja, aber ich hatte manchmal so, also ich wollte ursprünglich auch Schauspieler werden, das war mein großer, seit ich glaube ich 7 war, mein großer Berufswunsch. Ich habe dann immer so Bücher darüber gelesen, es gab damals von Rowohlt so ein Buch, das hieß Alles Theater, wo so genau drin stand für Jugendliche, wie man Schauspieler wird, was es für Schulen gibt, was man können muss, was man bei der Aufnahmeprüfung können muss und so, das habe ich rauf und runter gelesen,
ja.
Und hatte mich dann entschieden, mich an der Folkwang zu bewerben, sobald ich das Abi habe, und habe dann auch schon angefangen mit 14 oder so Monologe auswendig zu lernen, weil ich dachte, ja, je länger ich die kann, desto besser, dann kann ich die da einfach so abfeuern und so. Und habe dann auch angefangen, Theater zu spielen mit 16 ungefähr in Bonn am Theater der Jugend, also auch ein professionelles Theater.
Ja, sowas wie dieser Jugendclub.
Genau.
Ja, ja.
Und da haben wir dann auch so, hatten auch so Gastspiele und so, also richtig so voll Theaterlife und quasi nur mit so älteren Schauspielern gearbeitet und so. Und das war super.
Ja.
Das war total toll. Und dann kam halt das Fernsehen und es hat mich versaut und dann seitdem kann ich nicht mehr schauspielen. Habe ich dann alles verlernt.
Aber dann haben wir eine ganz ähnliche Jugend gehabt. Ja. Also weil ich habe auch eben diese Monologe und von der Bühne geträumt und das war für mich einfach die, und diese Theateraufführung, die man da zusammen gewuppt hat und so. Ich fand das so toll.
Ja.
So toll. Und also noch heute ist es so, wenn ich auf der Bühne stehe, letztes Jahr hat Dietrich ja den Europäischen Film Award quasi die Regie geführt und ich habe mit einer anderen Schauspielerin Aistė Diržiūtė aus Litauen moderiert.
Ja.
Und ich fand es nur der Hammer. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, als ich auf der Bühne stand, dachte ich so, ja, hier gehöre ich hin.
Ja.
Geil. So. Ich finde es nur toll. Also ich finde es wirklich nur toll.
Ja.
Und deswegen denke ich, ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass ich mich von meiner Jugend erholen wollte und deswegen die Schauspielschule gemieden habe und halt auch das Bühnengeschehen an sich, das war mir alles viel zu krass.
Ja.
Und als katholisch erzogenes Mädchen auch alles viel zu übersexualisiert.
Na.
Dachte ich immer so, ah, was? So, was wollen die von mir? So. Und ja, deswegen habe ich dann einfach irgendwie gedreht, das lief ja gut.
Ja.
Und dann hatte ich aber tatsächlich das Problem, dass in den Drehpausen hatte ich zu viel Energie für diese Pausen.
Ja.
Man hat ja immer, also man muss ja auch Pausen machen, man kann ja nicht pausenlos drehen. Und ich habe halt früher immer geschrieben, immer und habe dann wieder so zaghaft angefangen und habe dann halt mit Dietrich zusammen angefangen, seine Drehbuchsachen zu schreiben. Und das war dann ein Segen und ist immer noch ein Segen, weil inzwischen ist es wirklich so, dass es 50-50 ist. Und das finde ich eigentlich gut so.
Ja, ich meine, das ist natürlich, also da gibt es tatsächlich einiges an Parallelen, weil ich habe auch mit meinem Bruder ganz lange so Musik zusammen gemacht. Ich hatte eine Band und mein Bruder war dann auch immer dabei, mit dem habe ich die Songs alle geschrieben und wir sind zusammen auf Tour gegangen und so. Deswegen kenne ich dieses einmalige Vertrauensverhältnis, das man halt zu einem Geschwisterpart hat, mit dem man dann zusammen kreativ arbeitet. Das ist einfach, kann man nicht, das lässt sich, glaube ich, durch nichts reproduzieren, als durch Geburt, gemeinsame Geburt, gemeinsame Eltern. Das ist tatsächlich, ich meine, ich habe mal gelesen über Dietrichs Abschlussfilm, wo du ja auch schon mitgearbeitet hast, dass es so war, dass Dietrich sich die ganze Zeit so, hast du irgendwann mal erzählt, Dietrich hat sich so immer überlegt, dann habt ihr so abends zusammengesessen und weil es ein sehr familiärer Film war oder thematisch sehr familiär und habt dann angefangen, euch so auszutauschen und dann ist plötzlich so eine Dynamik entstanden, dass ihr gemerkt habt, jetzt lass uns das so einfach zusammenschreiben.
Mhm. Genau so war es. Es war überhaupt nicht Absicht. Ich glaube, wir haben da auch noch zusammen gewohnt. Bin ich mir nicht so sicher.
Ich habe auch mit meinem Bruder zusammen gewohnt.
Das ist super, ne? Also wir hatten eine 6er-WG im Wedding. Das war wirklich toll. Das war wirklich, wirklich schön. Und er hat halt eben so erzählt, was jetzt, also um was es geht. Und ich dachte immer so, ja, aber warum nicht so? Oder was hältst du denn davon? Und Dietrich ist ja auch so, und das liegt bestimmt auch am Geschwisterverhältnis, so wahnsinnig gönnend.
Mhm.
Also der hat von Anfang an mich dann immer mit einbezogen, hat gesagt, ja, finde ich super. Und mich total, man würde sagen, supported und total meine Meinung gelten lassen. Ja. Und gleichzeitig ist es bei uns beiden so, dass wir total aushalten, wenn der andere sagt, nee, also das ist jetzt wirklich, also ist wirklich Quatsch. So. Ja. Und als er dann seinen Abschlussfilm fertig hatte und als auf ihn Redakteure zugekommen sind und gefragt haben, was machst du als nächstes, hat er halt von selber gesagt, ich mach das und das habe ich so im Kopf, aber ich mach's wieder mit Anna. Und deswegen bin ich da tatsächlich einfach so reingerutscht. Ja. So, und wirklich auch bin Dietrich wahnsinnig dankbar, dass der einfach immer bei allen Ideen oder bei allem, was ich mir so ausdenke, immer sagt, ja, mach. So. Und das ist halt wirklich toll.
Bist du oder du und deine Schwester, seid ihr die Jüngsten?
Ja.
Und Dietrich ist der Älteste?
Nee, der ist 5 Jahre älter als wir. Ja. Und Charlotte ist 7 Jahre älter.
Ja, okay. Weil mein Bruder, mit dem ich zusammen bin, das war der Älteste, wir sind auch 4, war der Älteste und ich war der Jüngste. So, wir waren so das Team.
Und wie viele Jahre seid ihr auseinander?
14, glaube ich.
Nein, echt? Ja. Und das hat trotzdem irgendwie so
Das hat super funktioniert. Es war schon früher so, als wir alle noch im gleichen Haus gewohnt haben, hat mein Bruder mal angefangen, Musik zu machen, hat sich dann eine 4-Spur gekauft, einen Computer und so, mit dem man so produzieren konnte, ganz früh, irgendwie später 80er, frühe 90er. Und dann habe ich ihm immer dabei zugeguckt und wenn er nicht da war, habe ich eigene Lieder aufgenommen. Und er fand die dann immer voll geil und fand das so voll witzig. Und haben wir so da schon so zusammen, er hatte dann eine eigene Band, Berthold Bricht hießen die. Und die waren in Köln, haben die ganz viel gespielt und ich hatte dann auch eine eigene Band, die hieß dann auch sofort Fritten und Bier, mit meinem besten Freund Waldi zusammen. Und dann hat er immer, wenn er irgendwo gespielt hat, haben sie einfach immer Pause gemacht in ihrem Set, so Viertelstunde, 20 Minuten, haben uns da spielen lassen. Auf diesen Clubbühnen in Köln irgendwie, haben wir dann mit 15, 16, sind wir da aufgetreten zu zweit.
Und das ist super. Ja cool. Na. Oh, und warum habt ihr das nicht weitergemacht?
Ja, die Band ist dann irgendwann auseinandergegangen, also die wurde dann quasi größer, auch durch meinen Fernsehjob wurde es natürlich dann interessant für Plattenfirmen, deswegen haben wir dann auch einen Plattenvertrag bekommen und haben dann 2 Tourneen gemacht und dann hatten irgendwie alle aus der Band andere Sachen zu tun und dann ist halt einfach so ganz normal, also dann gab es auch die Plattenfirma nicht mehr und dann,
ja, so normal
wie sowas halt. So ausfadet irgendwie. Und es war auch gar nicht schlimm, aber es war immer, ich habe das immer, also mein Bruder hat mich immer extrem empowert, so wie du das jetzt auch gerade von dir
hast. Ja, das ist wirklich, also ich finde das bemerkenswert. Find ich wirklich. Auch. Also ich finde das toll und ich empower ihn natürlich auch. So. Ja. Und gleichzeitig finde ich halt, dass man Kritik wahnsinnig gut annehmen kann. Also na. Total. Also.
Ja, das ist besonders, mit Geschwistern zu arbeiten. Ist denn, wie haben denn deine Eltern irgendwie, wie fanden die das denn in ihrem erzkatholischen Mindset, dass du jetzt so völlig free irgendwie anfängst zu arbeiten und da irgendwie überall so reinschlitterst?
Ja, das Lustige ist, mein Vater war ja nicht erzkatholisch. Also es ist ganz komisch, der ist da zwar hingegangen.
Fand es faszinierend, oder?
Eher so. Er fand das irgendwie faszinierend. Ja. Und er hatte immer den krassen, weil er selber eigentlich so ein ängstlicher Mensch war, den krassen Impuls, uns zu schützen. Ja. Und dachte, ja, da sind die heil und aufgehoben. So, und gleichzeitig war der aber ein totaler Freigeist. Ja. Also man kann sich unsere Eltern auch eher als ja sehr freigeistig, auch sehr albern und sehr lustig. Ja. Und dass ich dann gedreht habe, also die wussten ja, dass es mir in der Schule und insgesamt da nicht so gut geht. Ich habe mit 15 den ersten Film gedreht und die wussten halt, das tut mir gut oder das will ich unbedingt. Und dann, als ich dann so weitergedreht habe, 18, 19, 20, also ich meine, ich habe mir da halt echt gut Geld verdient, ne? Ja. Und meine Eltern hatten eigentlich nie so richtig viel Geld, insofern war das allein schon der Hit. Und dann, also eigentlich schon vergleichsweise seriös. Also insofern, da hatten die eigentlich, also die hatten auch immer, mein Vater hat wahnsinnig gern selber geschauspielt und mit seinen Studenten, als er noch wirklich Professor war, irgendwie Stücke inszeniert und so. Also die hatten beide eine ganz, ganz große Liebe zu Theater und Film und also und Film hat immer eine Rolle gespielt, Theater auch und so. Also insofern.
Naja, ist das, ich verstehe. Aber das ist ja faszinierend, ich finde das so faszinierend, dass der, also man kann das so total verstehen, dass man, ich meine, es ist ja auch nichts anderes als Nerdtum in dem Fall, dass der so eine Religion entdeckt und so davon fasziniert ist, ohne jetzt das, also tatsächlich einfach diesem Faszinosum so erliegt.
Naja, ich glaube, der ist im Sauerland aufgewachsen, in so einem kleinen katholischen Dorf. Also ich meine, und die Mutter war, also meine Großmutter quasi, die war strengst katholisch. Ja. Also es kam, also er ist quasi eigentlich eher zurückgeflüchtet in was er kannte.
Ja.
So würde ich sagen. Und,
ja, interessant. Und dann dann ging es bei dir aber eigentlich sehr schnell, also du hast gesagt, mit 15 erste Filmrolle, dann ging es bei dir eigentlich gut schnell los mit Drehen.
Ja, mir konnte es irgendwie nie schnell genug gehen. So. Und weil ich eben auch so ungern zur Schule gegangen bin. Also,
Welcome to my world.
Habe ich halt immer gehofft, dass irgendwie ein Dreh mich wieder davon rettet.
Ja, verstehe.
So, und das, aber dann ja, also dann habe ich habe auch viel gedreht, irgendwie glaube ich auch schon immer aus der Angst heraus, so von wegen, da muss genug Geld da sein, irgendwie im Elternhaus. Ich habe ja kein Backup aus dem Elternhaus. Mhm. Im Nachhinein denke ich, ich habe zu viel gedreht, hätte auch mal ein paar Sachen absagen sollen. Und ja, und so ging es dann einfach immer irgendwie weiter, ne? Also, wobei irgendwie weiter, ich finde schon, dass, also zum Beispiel, dass ich als Schauspielerin immer am Ringen bin, was will ich denn eigentlich? Und, und immer diese Versuche, diese Balance irgendwie hinzukriegen aus Geldprojekten und Leidenschaftsprojekten und so weiter. Also, ich finde schon, dass das irgendwie eine ständige Frage ist, die auch nie aufhört.
Aber gibt es denn Kollegen, bei denen, ja okay, das ist ja wahrscheinlich eine dämliche Frage, also oder sagen wir mal, ich stelle es jetzt mal als Fakt in den Raum, weil das als Frage zu stellen ist wirklich bescheuert, aber es gibt halt eben auch so Kollegen, die wirklich für das Geld den Job machen, sozusagen. Also da ist es dann relativ leidenschaftslos und
du ja. Ja, ich das gibt's schon und ich habe das auch mal 1-2 Jahre probiert.
Ja.
Das haut für mich überhaupt nicht hin. Also wirklich überhaupt nicht. Und trotzdem mache ich natürlich Jobs, wo ich denke, ja, okay, das mache ich jetzt zu 2/3 fürs Geld und versuche trotzdem noch irgendwas rauszuholen.
Ja.
Aber
fürs Band hat man ein neues Team fürs Band. So habe ich das immer erklärt bekommen.
Ja, ich mach's fürs Band. Ja. Also, Also ich habe das mal versucht, quasi so zu sehen, so von wegen, hey, es ist ein Job und damit verdiene ich mein Geld.
Ja.
Der muss nicht immer Spaß machen.
Ja.
Aber irgendwie haut das für mich nicht so richtig hin. Also mir geht es da nicht gut dabei. Ich komme dann immer wieder nach irgendwie, ich schaffe das vielleicht einen Film lang und dann nach 3 Filmen denke ich, scheiße, ich wechsle Beruf. So, ich will nicht mehr ans Set.
Ja. Du hast ja so, du hast mal in einem Interview gesagt, dass du es ganz unangenehm findest, an Sets zu sein.
Habe ich gesagt?
Ja. Das sagt, man hat immer das Gefühl, man steht irgendwie im Weg oder so, oder man ist da nicht erwünscht.
Echt? Ich finde eigentlich eher schwierig, dass man ständig unter Beobachtung ist.
Ja.
Also ich will eigentlich immer nur in Ruhe gelassen werden. Und natürlich fragen netterweise einen dauernd Leute, ob es einem gut geht. Also vor allem, wenn man halb ernst so irgendwie vor sich hinguckt oder über die Rolle nachdenkt, dabei lächle ich ja nicht. dann fragen halt Leute, ist ja auch ihr Job zu fragen, ob ich genug getrunken habe, ob es mir gut geht oder die Maske, und dann sagt, kann ich hier kurz den Lidstrich und so weiter und so fort. Und ich denke einfach immer nur, ich will in Ruhe gelassen werden.
Aber wessen Job ist es denn am Set, dich zu fragen, ob du genug getrunken hast?
Naja, nicht, ob ich genug getrunken habe oder ob ich was trinken will, weißt du, so rum.
Ja.
Also, und ich finde auch immer, also ich mag am liebsten Filme, in denen quasi man nicht in die Maske muss.
Ja.
Und einfach quasi sich das Kostüm überzieht und losspielen kann.
Dogma.
Also von der Arbeitsweise her ist es das Beste.
Ja.
Weil man dann auch irgendwie probt und dann dreht und durchdreht. Also, ja.
Wie schafft man das? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ich habe mal so 2-3 Mal in Filmen mitgespielt. Das war wirklich ein Totalausfall. Eine völlige Katastrophe. Ich war so schlecht, finde ich. Nicht auszuhalten. Und ich frage mich immer, und ich kenne ja auch verschiedene SchauspielerInnen und war auch oft an Sets und habe irgendwie allen oft bei der Arbeit zugeguckt und fand das immer ganz aufregend und toll. Und ich würde das auch immer noch gerne können. Ich frage mich, wie schafft man das? Wie kommt man? Ich habe das Gefühl, es gibt da einen Teil, an den ich nicht rankomme. Das ist ja quasi auch die Kunst des Schauspielens, dass man dass man das schafft, etwas so freizulegen in sich, dass das meinetwegen auch angreifbar ist oder so, oder zumindest so wirkt. Wie schafft man das, das einfach alles um sich zu vergessen? Wie schafft man das, sowas freizulegen?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, weil du es schon so lange machst.
Nee, also ich finde, es ist immer anders. Also die Method-Leute sagen ja, man muss immer einen Punkt finden, der einen selber persönlich berührt.
Ja.
Und dann von diesem Punkt ausgehend das machen. Und das kann total helfen, finde ich, gerade wenn am Set irgendwie viel los und viel Lärm und so weiter und man kriegt quasi den Faden nicht mehr.
Ja.
Ich finde, da kann es sehr gut helfen, sich auf irgendwas Persönliches zu beziehen. Ich finde aber, das kann auch eine Falle sein, weil es einen auch immer wieder auf einen selbst zurückwirft und wenn man eine Figur spielt, die gar nicht so viel mit einem zu tun hat.
Ja.
So. Also ich habe das Gefühl, dass wirklich, also Kollegen und Kolleginnen da alle irgendwie unterschiedliche Methoden haben. Es gibt welche, die schwören auf Musik. Die hören dann vor Heulszenen einfach Musik. Musik ist ja ein totaler Trigger. Ja. Andere fangen total, also andere brauchen ja eigentlich so ein Rumspacken. Ne? Also um irgendwie so locker zu bleiben und alles offen, alle Kanäle offen zu haben, ja, müssen die rumspacken. Ja. Und ich brauche eigentlich meistens eine totale Ruhe, so eine Zen-Ruhe. Ja. Und von dieser Ruhe kann ich dann auch in mich reintauchen und Sachen rausholen, so wie Max Reinhardt es gesagt hat. Also das ist so mein Rezept, eigentlich eine totale Ruhe und Konzentration, wie so im Auge des Sturms. Und ist aber auch total anstrengend, dann, wenn man dann denkt, okay, jetzt kann ich loslegen und dann ist es so, ah nee, wir brauchen ein bisschen Akkuwechsel. Und so, und dann so, oh. Also insofern, ja, also ich glaube wirklich, dass da alle anders sind. Und dann gibt es ja natürlich die einen, die arbeiten wirklich nur methodmäßig, andere arbeiten krass von außen, sagen so, ja, gib mir einen Tränenstift und dann fühle ich mich auch traurig. Ja. Und so wirklich den Kern zu knacken, ich weiß es nicht. Ich habe mal so einen Method-Workshop mitgemacht. Mit Susan Batson. Ja. Und da ging es immer darum, den Private Moment zu knacken. Und ich war Anfang 20 und die anderen waren alle viel älter und ich musste immer Julia spielen, die auf der Bühne gerade sich entscheidet zu sterben. Jeden, ja, Tag. Und sie jedes Mal danach, ich dachte immer so, boah, war alles anstrengend. Und danach hat sie immer gesagt, you were so close, but it wasn't a private moment. Und ich dachte irgendwann so, Alter. Und alle haben sich da irgendwie unfassbar peinlich vor ihr benommen, ausgezogen, geweint, was weiß ich was, ja, sich im Negligé auf den Boden gewälzt, um diesen private moment Ritterschlag zu bekommen. Ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es hier nur noch ein perfides Spiel, Emotionen.
Sie das einfach immer sagt, weil dadurch die Leute irgendwie.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie braucht die Emotionen der anderen. Hm. So. Und irgendwann habe ich gesagt, you know what, I think it was a private moment. But if you can't see it, it's not my problem. So,
oh, wow.
So, war dann, war so semi-gut.
Ja, gute Stimmung dann danach, ja, im Raum.
Also insofern, das zu knacken, ich weiß, was ich dafür brauche. Ich brauche absolutes Vertrauen. Ja. Wenn jemand irgendwie so sagt, hey, jetzt öffne dich mal, ja, nee, jetzt zeig mal noch mehr und so, ja, zeig dich mal verwundbar, dann mache ich gar nichts, dann mache ich dicht.
Gibt's Regisseure, die das sagen?
Ja, und wenn ich irgendwie Ruhe und Vertrauen und Zeit habe, dann passiert es eigentlich von selber. Also ich bin eher so einer der Schauspieler, wenn man sagt, du musst hier gar nichts. Schrecklich, ne?
Ich meine, Ding ist ja auch, man muss ja auch sagen, dass vor allem Regisseur ist ja eigentlich der ausgedachteste Beruf von allen. Also gerade am Set, finde ich irgendwie. Das ist, also ich habe ja auch Regie studiert an der, ja, HFF in München.
Ja.
Und ich fand immer so, wenn ich dann so Sachen inszeniert habe oder so, habe ich so bei so der Hälfte der Anweisungen, die ich gegeben habe, stand ich dann so plötzlich neben mir, habe mich so von außen betrachtet und habe gedacht, das ist doch jetzt einfach so eine auswendig gelernte Anweisung, die ich gar nicht fühle oder gar nicht brauche oder gar nicht so sehe oder so, sondern so ein bisschen auch so, was ich glaube, was auch einem Schauspieler hilft oder was irgendwie für die Situation an. Also ich habe quasi Regisseur gespielt im Grunde genommen.
Ja.
Das fand ich immer ganz verwirrend bei dieser Arbeit.
Ich finde den gar nicht so ausgedacht. Ich finde den eigentlich ziemlich, ich verstehe bei manchen, also bei vielen Regisseuren nicht, warum sie Regisseur sind.
Ja.
Aber ich finde, wenn man das wirklich mit Leidenschaft ist, das ist ein wahnsinnig schöner Beruf. Also ich glaube, irgendwann will ich auch mal Regie führen, weil man kann mit Bildern arbeiten, man darf mit Schauspielern arbeiten und man kann das ja Ganze wie so eine Symphonie zusammenführen und das ist eigentlich wahnsinnig toll, finde, ja, ich. So, irgendjemand, wahrscheinlich mein Bruder, nee, es war nicht mein Bruder, irgendjemand anders hat mal gemeint, es gibt die einen Regisseure, die reizt beim Regieführen das Machtding und die anderen reizt das Künstlerische und die mit dem Machtding haben oft nicht so das Künstlerische und die mit dem Künstlerischen haben oft nicht so das Machtding.
Ja. Und so. Ja, habe ich wohl in die zweite Gruppe gehört. Ja.
Aber eigentlich finde ich es einen tollen Beruf.
Ja, ja, ich fand es auch immer toll. Also mir hat es auch immer Spaß gemacht. Ich fand es auch immer super, weil es für mich die zentrale Stelle war, um meine Idee auszuleben sozusagen. Und mir hat das Studium auch total viel Spaß gemacht, in weiten Teilen. Ich hatte, der Professor meiner Abteilung, der wollte mich, glaube ich, immer so ein bisschen challengen. Das fand ich so ein bisschen doof. Also so, der hat ganz oft mir so ein blödes Feedback gegeben. Oder so, oder so Sachen gesagt, die er irgendwie nicht gut fand. Und dann hat mir aber jemand anders erzählt, dass er ihm im Vertrauen gesagt hat, fand er voll gut.
Ja, das sind ja zwei Schulen. Das sind ja wirklich so bei Lehrenden, aber auch bei, also bei Schauspielworkshops und so genau das Gleiche. Es gibt die zwei Schulen, ne? Die einen sagen, oder ich habe lange Ballett gemacht, auch genau das Gleiche. Die einen sagen, nee, die Leute werden mir richtig gut, wenn ich ganz hart zu ihnen bin. Und zu meinen Lieblingen bin ich super hart. Und die anderen sagen, nee, ich glaube, die Leute werden gut, wenn ich ihnen sage, dass ich sie gut finde. Ja. Und
so Tough Love.
Ja.
Ja, konnte ich auch nicht so viel mit.
Kann ich echt nicht viel, also funktioniert bei mir auch einfach nicht. Ja. So, ich kriege dann irgendwie nur Panik und Abwehr.
Ja, das hat mich auch irgendwie, also ich meine, er hat mich auch immer machen lassen, insofern, das schreibe ich ihm hoch an, aber ich meine, er hatte auch ein anderes Ideal als ich von Film, weil für mich war Film immer auch viel Erzählen und viel Aktion und viel, und es ist einfach auch was los und so. Mhm. Und ich glaube, sein Ideal war irgendwie, also wir mussten ja am Anfang immer Kurzfilme machen und so wie ich das verstanden hatte, war sein Ideal so ein Kurzfilm, in dem so zwei Menschen in einem schwarzen Raum am Tisch sitzen und es erzählt sich alles über Blicke, so 10 Minuten lang oder so. Und ich war immer, ich hatte mein erster Kurzfilm, den ich inszeniert habe an der Filmhochschule, war so ein Ensemblestück mit so 12 Sprechrollen und so. Also in den 60er Jahren, was etwas überambitioniert war, aber das war halt dann einfach die Story, die ich mir so dafür ausgedacht habe.
Du hast Mad Men vorweggenommen.
Mad Men? Ja. Achso, die Serie. Ja, natürlich. Genau.
Ja. 12 Leute, 60er Jahre.
Es war so eine, ich weiß nicht, die Story war, warte, ich muss mal, der Film hieß So gemein und es ging um einen Typen, der versucht hat in so einer 68er, der ist in so einer 68er WG, die so jeder kannte und hat versucht so mitzumachen, wollte so Teil von denen sein. Und so der Chef, der war so ein bisschen so ein Dutschke-mäßiger Redenschwinger oder Bader vielleicht sogar noch eher. Der hat sich immer so über den lustig gemacht, so, und dann so, ja, verpiss dich mal und so. Und dann kam so eine Femme Fatale, das war die Freundin von dem Bader, gespielt von Chiara. Dieser Junge, übrigens dieser schüchterne Junge, wird gespielt von Christian Ulm. Und dann kam diese Frau, die war so eher so eine Uschi Obermeier und wollte ihn so verführen, diesen schüchternen Jungen. Und dann ist natürlich voll in die Hose gegangen, hat sie ihn so ausgelacht und so. Und dann haben sie ihn alle aus der WG geschmissen, weil er hat dann auch noch den Tisch mit den Mollys umgestoßen und so. Und dann haben sie ihn alle rausgeschmissen und haben ihn irgendwie so ausgelacht und dann Schnitt irgendwie 5 Jahre später oder 2 Jahre später oder ein Jahr, weiß ich nicht mehr, müssen nur 2, 3 Jahre gewesen sein, wird diese WG gestürmt von so Polizisten und alle werden festgenommen und dann kommt er am Schluss so als Oberkommissar rein und diese Uschi Obermeier bringt ihm die Thermoskanne hinterher und er sagt so, tja, führen Sie mal alle ab und so und geht dann wieder raus.
Seine Rache.
Genau, seine Rache. Er wurde auch die ganze Zeit beobachtet von so Zivilpolizisten, die ihn dann so angeworben haben am Anfang. Das war so die Geschichte von dem Kurzfilm, aber halt unendlich viele Sprechrollen.
Eigentlich finde ich das super. Also ich habe lustigerweise auf dem Weg hierher mit Dietrich drüber geredet, weil Dietrich meinte, es gibt ja eigentlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen an einen Film. Das eine kommt wirklich aus dem griechischen Maskentheater und quasi Event und Spektakel und Drama. Ja. Und das andere kommt aus dem psychologischen und Erzählen. Ja. Und er sagt, eigentlich findet er das Erstere total interessant. So, die Leute spielen so. Ja. Und er sagt, aber dafür braucht man auch eine Masse, die das mit anguckt. Man muss das im Publikum gucken. Und er findet, dass es halt sehr, sehr oft einfach nur um das Psychologische und das Erzählen geht. Und er sagt aber, dass dieses Dramatische, was das, also quasi, dass man ein Drama aufführen kann, das findet er, wird viel zu oft vernachlässigt. Ja. So, insofern, ich glaube, du wirst eher auch beim Spektakel
Ich glaube,
beim
ich komme eher aus der Richtung ran. Das stimmt tatsächlich. Das habe ich immer sehr geliebt. Drama, Aktion und so. Ich hatte auch nachhaltig einen Drehbuchprof, mit dem ich super gut klargekommen bin, Michael Gutmann, der das auch ähnlich gesehen hat. Der wollte auch mal, dass was passiert und dass es irgendwie aber natürlich Sinn macht. Aber so, mit dem habe ich geliebt, mit dem zu arbeiten. Alle Studenten haben den gehasst, also bei uns damals irgendwie, weil er denen viel zu fordernd war. Weil der immer wollte, hat gesagt, was soll das denn, wieso passiert da denn nichts und so. Und das haben die wollten, ja, ich will hier eine Atmosphäre erzählen und so. Mhm. Und bei mir hat er immer gesagt, ja, keine Ahnung, ob das geht, aber probier mal und so. Und das war eine gute Arbeit für mich mit dem. Das war super. Ich habe so ein Interview gesehen, wo du so ein bisschen erzählst, was so deine Lieblingsfilme sind oder welche Filme dich irgendwie inspirieren. Oder dann gab es auch die Frage, welche Filme würdest du zeigen, wenn du für eine Nacht ein Kino zur Verfügung hättest?
Ich kann mich an diese Fragen alle nicht erinnern.
Ja, das macht ja nichts. Das ist ja völlig normal. Und da hast du dann, ich weiß gar nicht mehr, was hattest du als ersten Film, das habe ich jetzt auch vergessen, irgendwas, Das kriegen wir zusammen, aber dann, also da habe ich noch beim ersten Mal gedacht, so, oh ja, cool und so, kommen ja irgendwie dann so einen schönen Abend mit Freunden im Kino. Und dann hast du gesagt, und dann den ganzen Abend irgendwie Ingmar Bergman.
Habe ich gesagt? Da muss ich Mitte 20 gewesen sein. Für
Ingmar Bergman, ist nicht so lange her, ist glaube ich ein, zwei Jahre her, das Interview. Ich glaube, letztes Jahr war das, glaube ich. Das war für das European Film Festival oder so.
Aber ich habe eigentlich nur einen Bergman-Film, den ich richtig toll finde. Den kann man natürlich in Dauerschleife gucken, aber wahrscheinlich bringt man sich dann auch um.
Das halte ich auch für gefährlich, so einen ganzen Abend irgendwelche Bergman-Filme zu gucken.
Ja, also ich finde manche auch wirklich sehr verstaubt und behäbig und irgendwie.
Was ist denn?
Ich finde Herbstsonate total toll mit Liv Ullmann und Ingrid Bergman in ihrer letzten Rolle. So ein Mutter-Tochter-Drama, unfassbar hart. Aber ich finde es wirklich, wirklich gut und habe den aber schon, ist lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ist eigentlich ganz interessant, wenn ich den jetzt gucken würde, ob ich den noch gut finden würde. Aber den fand ich unglaublich uneitel und ja so am Kern der Sache dran. Das fand ich irgendwie toll. Aber andere Sachen fand ich auch so sehr anstrengend. Also Persona oder fand ich auch anstrengend. Die sind sehr hübsch beide, aber.
Wir haben ja in Filmgeschichte im Studium immer solche Filme geguckt und morgens im Kino. Und da habe ich sehr oft die ersten 5 und die letzten 5 Minuten gesehen.
Ja.
Und bin dann einfach eingeschlafen.
Ja, ich glaube, es ging ganz, ganz vielen.
Ja. Ja. Also. Aber was sind denn so, ich meine, dass du dann den Film irgendwie so sehr exemplarisch genannt hast, du magst schon eher so Filme, wo es so ein bisschen, sagen wir mal so, wie du gerade eben erklärt hast, von der psychologischen Richtung herkommt.
Ich glaube schon, also wobei nicht nur, also ich bin in meinem Filmgenuss auch wirklich geprägt von diesen Luc Besson-Sachen, so Leon der Profi und das fünfte Element und so. Das habe ich 1000 Mal gesehen, beide Filme.
Aber Luc Besson, Subway ist auch ein großer Lieblingsfilm von mir, aber ist bei Luc Besson zum Beispiel, ist doch so krass, wie man wirklich die, also wenn man sich seine Filmografie anguckt, die Uhr danach stellen kann, wie der immer lustloser wird.
Ja, ist ganz komisch, ne? Ja. Ist ganz komisch, also ich meine, inzwischen als erwachsene Frau denke ich auch schon, schon ganz schön seltsamer Frauengeschmack.
Oh ja, das ist auch schwierig.
Ja, also insofern, aber so vom Filmischen her finde ich das fünfte Element echt bombastisch und halt auch Film ausgenutzt, auch wie diese Sängerin da auftritt und wie Mila Jovovich durch diese Hochhäuser fliegt und so, ist einfach Wahnsinn.
Auch diese Gautier-Kostüme.
Ja, Wahnsinn. Und also das finde ich, also das ist ja nicht so psychologisch, aber ich finde es einfach toll. Und aber es stimmt schon, ich mag zum Beispiel auch die Filme von Sarah Polley sehr gerne und die sind ja auch sehr psychologisch und fein und ich mag beides, also ich mag auch da auch die Bombastüberwältigung im Kino.
Ach stimmt, jetzt heißt es wieder, du hast gesagt, als ersten Film Moulin Rouge, Bessler.
Wirklich?
Ja.
Das muss Dietrich gewesen sein.
Nee, das hast du gesagt.
Nein. Ja. Nein.
Naja, ich kann aber Dietrich nicht ganz Jahr. Gut auseinanderhalten.
Nee, es kann nicht sein. Letztes Jahr auf keinen Fall.
Ich zeig dir nachher, wenn wir fertig sind, zeig ich dir das Video. Da hat man dich gefragt, wenn du in den Kinos verfügst, was würdest du zeigen? Hast du gesagt, zuerst Moulin Rouge, Baz Luhrmann und dann Ingmar Bergman, ein paar Filme.
Das habe ich gesagt. Ja. Interessant. Wow.
Das fand ich auch eine gewagte Zusammenstellung.
Aber den hätte ich auch Lust, mal wieder zu sehen. Ja, aber genau, das ist ja der Bogen, den Kino spannen kann, finde ich. Eben dieses wirklich große Bilder, große Gefühle und Hollywood und alle sehen toll aus.
Ja.
Und halt wirklich die psychologische Überwältigung. So, finde ich beides toll.
Das stimmt. So. Ich habe mal vor 4 oder 5 Jahren war das an meinem Geburtstag auch ein Kino gemietet. Da gab es hier in Prenzlauer Berg so eine Bar, die im Keller ein Kino hatte. Das konnte man mieten. Mhm. Und dann sind alle meine Gäste ins Kino gekommen, ohne zu wissen, was passiert. Und dann haben wir Der Brummbär mit Adriano Celentano geguckt.
Einer meiner
großen Lieblings-Celentano-Filme. Und sind danach, auch ohne dass alle wussten, genau wo es hingeht, habe ich dann alle eingeladen nach Charlottenburg ins Klo. So eine Kneipe, die so komplett aus 80er-Jahre-Humor besteht. Und seit den 80ern hat auch nie mehr irgendwas jemand gemacht.
Wie geil.
Ja. Oh. Das ist eine Kneipe, in der der DJ zwischen jeder Platte einen Witz erzählt. Das ist wirklich wahr. Da gibt es so Schnäpse wie den rostigen Rudi in so Reagenzgläsern. Und an manchen Tischen, an denen man sitzt, kann der DJ den Tisch hydraulisch heben und senken.
Wirklich? Na, das finde ich toll. Will ich sofort
hin. An einem anderen Tisch Plexiglas und darunter so ein Skelett in einem Sarg und so.
Will ich sofort hin, war ich noch nie.
Das ist ein unglaublicher Laden. Ja, das Klo ist wirklich, da sind wirklich die 80er stehen geblieben, aber es ist So dieses, das ist ein Grund, warum ich nach Charlottenburg fahre. So mhm. dieses 80er-Jahre-Berlin, das will ich da immer erleben.
Ja, 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 das gibt es da auch. Warst du schon mal im Diener, dieser Boxerkneipe? Ja, ja, die ist auch in Charlottenburg.
Ja, ganz toll. Ja. Das stimmt.
Wir dürfen nicht so viel über Kneipen reden, jetzt im Lockdown.
Eines Tages machen sie alle wieder auf. Da freue ich mich schon auf. Ich hatte ja, Chiara, meine beste Freundin, die du ja auch kennst, die hat ja auch vor 5 Jahren ungefähr muss gewesen sein, hat sie ja in Charlottenburg Theater gespielt, am Theater am Kudamm,
ja.
Ein Boulevardtheater, das mittlerweile abgerissen ist.
Ja, genau, da gab es auch eine riesige Petition und so weiter und so fort. Eigentlich stand es unter Denkmalschutz, trotzdem ist es abgerissen worden.
Oh, ups! die Baggerkralle, wir haben es versucht.
Huch!
Aber angeblich wollen sie ja da in diesem Gebäudekomplex, der da entstehen soll, dann auch wieder ein Theater da unten reinbauen.
Ja, angeblich ja.
Sie haben ja jetzt, glaube ich, eine Gastresidenz im Scala, heißt das Scala Theater? Irgendwie so da hinten.
Ich weiß es nicht.
Ja, naja. Aber, und da, das fand ich auch so gut, ist ja auch so ein totales 80er-Jahre-Theater gewesen. Und dann war ich auch ein paar Mal bei der Vorstellung und dann geht man ja danach immer noch einen trinken. Das ist übrigens echt fatal, glaube ich, am Beruf des Theaterschauspielers,
ja,
dass man immer so ein bisschen braucht, um runterzukommen. Und es gibt dann immer die eine Theaterkneipe nebenan, wo alle immer nach jeder Aufführung zusammen hingehen. Und also als ich mit 15 Theater gespielt habe, war das noch nicht so.
Wirklich, wir sind auch immer wir sind immer ins Lokanta gegangen. Immer.
Ja, wirklich?
Ja, jeden Donnerstag. Erst Jugendclub, dann Lokanta. Ah,
ja. Es gehört irgendwie, man braucht das, ne? So, diese Spannung dann abzubauen.
Ja, also für die Spannung, aber auch fürs Ensemblegefühl. Ja. Und also sonst ist es halt irgendwie komisch, ne? Also.
Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal Theater gespielt?
Ja, mit 19 oder irgendwie sowas. Furchtbar. Ja. Also, ja, schade.
Schreiben wir einfach ein schönes Boulevardstück.
Und ja, geil.
Ja. Ich wollte mal mit einem Freund zusammen, planen wir auch immer noch so halb, ein Musical schreiben.
Ja.
Über die Erfindung der Currywurst an der Berliner Mauer.
Ja, mach das. Sofort. Es gibt zu wenig Musicals.
So eine junge Frau, die so irgendwie in den 40ern so eine Currywurst erfindet oder in den 50ern und dann wird die Mauer gebaut und dann trennt sie sich von der Person, die das Rezept erfunden hat. Dann zerstreiten sich in den 80ern, dann fällt plötzlich die Mauer und alles rückt wieder zusammen und die Currywurst ist vereint.
Ah, Happy End trotz Rezeptklau?
Ich kann nicht ohne Happy End.
Okay. Ja.
Man muss ja auch verzeihen können.
Ach so.
Ich finde, das ist eine Fähigkeit, den Leuten extrem, ich merke das, also mit den Leuten beziehe ich mich mit ein, extrem abhanden gekommen ist, verzeihen zu können.
Ja.
Das ist ganz schwer heutzutage.
Ich glaube, weil man sich und seine Emotionen so ernst nimmt. Glaube ich wirklich.
Ja.
Also man kann irgendwie, also dass man nicht so von sich absieht und sagt, ja okay, der Person ging es gerade anders als mir oder so. Also ich glaube, dass quasi man sehr achtsam ist und auf seine Gefühle sehr achtet und sehr sauer ist, wenn die nicht respektiert werden. Also das spreche ich auch über mich, würde ich mich mit einbeziehen. Ne?
Ja. Also. Aber ist nicht, ich denke so manchmal darüber nach, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich irgendwie mit irgendwem über irgendwen spreche oder so und dann sage, das ist doch ein Arschloch, weil der hat mir mal vor 3 Jahren das und das nicht gegönnt oder nicht, da gab es einen Konflikt sozusagen. Von ein paar Jahren. Und dann behält man das so bei, so jemanden kacke zu finden. Und das ist eigentlich totaler
Mumpitz, meinst Kappes. Du? Ja. Die Frage ist halt immer, ob man erst, ob man zu der Schule gehört, die erst verzeihen will, wenn der andere sich auch entschuldigt. Oder ob
ja,
man
das. Aber das ist ja nicht verzeihen.
Ja, also das ist nicht verzeihen? Also, wieso? Also,
wenn ich warte, dass er sich entschuldigt, dann ist es ja, dann spiele ich ja Cäsar. Das ist ja so.
Also man muss quasi dem anderen verzeihen, dass er einfach doof ist.
Ja.
Ja.
Man muss sowieso die Leute viel mehr nehmen, wie sie sind.
Ja. Ja. Gut, ich werde das üben mit dem Verzeihen. aber halt nicht aus einer Arroganz heraus, was ich gerade gesagt habe. Ich verzeihe dir, weil du.
Ja.
Du bist doof, ich verzeihe dir das.
Noch ein bisschen weiter runter. Dann
du bist auch ein bisschen dumm. Sondern einfach, ich verzeihe dir, dass du mich nicht magst.
Ja, das klingt natürlich auch sehr herablassend, aber einfach, man muss auch den Leuten verzeihen, dass sie, oder nicht, ja, es ist vielleicht nicht verzeihen. Man muss, meine Freundin, meine Frau, muss ich ja mittlerweile sagen, die habe ich auf Tinder kennengelernt und habe mich in sie verliebt, weil in ihrer Bio stand nur, you can be weird as long as I can be weird. Das finde ich, ist das beste Beziehungsrezept, das es gibt.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
Ja.
Das ist super.
Finde ich auch.
Damit ist wirklich alles gesagt. Ja. Super.
So müsste man doch eigentlich auch durchs Leben gehen. Mhm. Also, weil mit Freundschaften verhält sich ja nicht groß anders eigentlich.
Freundschaften funktionieren super so. Ja, voll.
Ich denke immer dran, ich habe so ein paar Freunde, die auch zum Teil verpeilt sind, aber ich bin auch ganz viel verpeilt und so. Und ich denke jedes Mal so, weil viele andere dann zu mir sagen, so, wie lange hat er sich nicht gemeldet oder wieso bist du mit dem? Und sage ich immer, ist doch, der ist halt so, ist doch scheißegal. Also, ja. Ich liebe den doch so.
Mhm. Also, es ist ganz komisch. Ich kann auch bei, es gibt manche Leute, da weiß ich so, ja, die sind halt einfach so. Das ist verpeilt, meine Güte. Und es gibt andere Leute, denen nehme ich es übel und ich überlege gerade, wo der Unterschied ist. So, ich weiß es nicht.
Gut, sind wir da also auch sehr weit gekommen.
Ja, wirklich.
Es ist auch schwer zu benennen. Also klar, es ist halt gut dünken und da, das ist halt genau deswegen dann auch der Punkt, wo man sich, glaube ich, hinterfragen muss, wieso mache ich da einen Unterschied? Wahrscheinlich sind es die Punkte, die einen treffen in der Verpeiltheit, die einen für einen selbst da den Unterschied machen.
Ja, oder die Person ist halt wichtig für einen oder es ist wichtig, dass sie jetzt mal präsent ist und nicht verpeilt. Also es kommt immer darauf an, also wenn ich mich emotional committe, dann werde ich natürlich auch verletzt. Ja. Aber wenn ich irgendwie halt so.
Naja. Ich habe dich jetzt gesehen im Tatort von Dietrich, im Stuttgarter Tatort, den ich sensationell toll fand. Und ich muss dazu auch noch sagen, ich bin überhaupt kein Tatort-Gucker. Ich kann das nicht. Aber den fand ich super, weil ich den mega witzig fand. Ich habe mich auch gefreut, dass Christiane Rösinger mitgespielt hat, weil ich ein unendlich großer Lassie Singers-Fan immer noch bin und so. Und das war so eine Öko-Gruppe, die ein Haus hatte und dann wurde da eine Leiche gefunden und alle haben sich gegenseitig beschuldigt. Dann gab es einen extrem weirden Gastauftritt von Heinz-Rudolf Kunze, der da auch noch mitgespielt hat. Und für mich eine der lustigsten Verfolgungsjagden, die ich seit langem gesehen habe.
Ja, die finde ich auch lustig.
Das war mega witzig. Ja. Weil da war eine Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad und dann auch der Kommissar ist dann so super genervt in sein Auto gestiegen, ist dem so im Schritttempo hinterhergefahren. Es war so lustig und ich habe so viele Kritiken gelesen, die gesagt haben, ja, was soll denn das und was für eine blöde Verfolgungsjagd am Schluss und so. Also dieses, ich glaube, dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, man kann sich doch wahrscheinlich kaum einem extremeren Brennglas unterziehen in Deutschland, als einen Tatort zu inszenieren, zu schreiben und zu machen, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe schon in so vielen Tatorten mitgespielt, dass ich da wirklich schmerzfrei bin. Wirklich. Ja. Und deswegen stelle ich mich da auch hin und schwäbel, was das Zeug hält, weil ich so denke, also.
War das eigentlich aus Kontus, das noch aus Stuttgart?
Ja,
oder?
Klar. Ja. Für irgendwas muss es gut gewesen sein. Und wobei ich wirklich sagen muss, dass ich da sehr, sehr gerne Kind war in der Gegend. Und ich meine, Dietrich, weiß ich nicht, der hat sich mit seinen Filmen auch schon immer so krass positioniert, dass er sagt, ja, so ein Tatort, da kann ich dann ja jetzt, also er hat halt immer gesagt, ja, entweder, wenn ihr mich wollt, dann halt nur zu diesen Bedingungen, dass ich halt frei drehe. So, insofern, Dietrich ist da relativ angstfrei. Ja, und irgendwie, ich glaube, ich auch.
Ja.
So. Und aber wenn man einfach sagt, ja, also es ist ja in dem Sinne eigentlich auch nicht ein Tatort. Es ist eigentlich eher eine Komödie.
Ja. Also, genau, ja, das fand ich auch, total. Und wie war denn die Arbeit an dem Film für dich? Also wie war das denn, also erstmal das Schwäbeln, ich meine, wenn es dir nicht schwerfällt, dann hast du grundsätzlich so ein Dialekttalent?
Schon. Ich kann inzwischen auch ganz gut Berlinerisch, habe ich bei Dietrich in Heil auch gemacht und Bayerisch kann ich halt, weil wir da gewohnt haben und Schwäbisch kann ich, weil wir da gewohnt haben. Aber ich könnte mir jetzt, glaube ich, schwer Hessisch antrainieren. Das finde ich echt schwierig. Wir haben da ja in Karlsruhe gedreht und auch ein paar vom Team konnten Hessisch. Und mich hat das so geärgert, dass ich das nicht geknackt bekommen habe. Also, oder auch Fränkisch kriege ich nie richtig hin.
Fränkisch,
aber ich kriege es nur so ein bisschen hin. Und also so auch Sächsisch, da arbeite ich mich dran ab und das habe ich halt nicht auf dem Pausenhof gehabt, so wie Bayerisch und Schwäbisch. Und deswegen, also ich glaube, ich meine, ich bin mit 3 in Südafrika in den Kindergarten gekommen, der englischsprachig war. Ich konnte kein Wort Englisch. Ja. Und damals hat man ja nicht Eingewöhnung oder so gemacht, man hat einfach gesagt, viel Spaß.
Ja.
So, ach, sie hat geheult, echt, warum? Und, also, und ich glaube, da habe ich mir so total so ein Papageien-Ding angewöhnt, dass ich also… Ich kann eigentlich sehr, sehr gut Englisch, aber eigentlich eher mit einem britischen Akzent. Das wird ja eher in Südafrika gesprochen. Aber wenn ich mit Amerikanern zu tun habe, versuche ich auch immer automatisch amerikanisches Englisch zu sprechen, was völlig in die Hose geht. Aber ich glaube wirklich, ich habe so ein, Also ich glaube, ich habe quasi als Überlebensinstinkt mir antrainiert, dass ich solche Sachen kopiere.
Ja. Und merkst du das auch im Alltag, dass du, wenn du länger in Berlin bist, dass dann außer einfach in der normalen Sprache auch immer mal wieder so ein berlinerisches irgendwie rein?
Nee, das meine ich. Nee. Mhm. Aber dafür gibt es auch, glaube ich, auch, wenn hier jetzt alle Ur-Berlinern würden, aber das ist ja nicht so.
Naja. Ja, ich habe das bei Chiara manchmal beobachtet, dass die dann so, wenn die länger an einem Ort ist, dann nimmt die so sprachliche, also jetzt Sachen Berlinert an. Jetzt nicht, aber ja. Dann kommt halt mal so ein Berliner Wort in den Fluss
ja,
rein.
Ja, ja, klar, das schon. Ja. Aber so, also ja. Ach, Wienerisch kann ich noch ein bisschen.
Ja, Wienerisch kann ich, bilde ich mir auch ein, ganz gut
ja,
zu können.
Ich bilde es mir auch ein, ich
alle
weiß nicht.
Alle Wiener hassen das, wenn
ja,
das
ich wird. Weiß.
Gebiete.
So, aber ich mag es gern.
Ja, das liebe ich auch zu sprechen. Mhm. Das stimmt. Ich habe auch immer, wenn ich 3 Tage in Köln bin, bin ich auch wieder volle Kanne im Singsang.
Ja, dieser kölnische Singsang. Also ganz oft, Dialekte funktionieren auch wirklich ganz, ganz viel über die Melodie. Mhm. Also über die Sprachmelodie. Sehr, sehr, sehr stark.
Ja. Ja, da gibt es einen tollen Kabarettisten. Konrad Beikircher heißt er. Er kommt eigentlich aus Südtirol. Lebt seit 100 Jahren in Bonn. Und der hat früher so Kabarettprogramme gemacht, wo der Dialekte erklärt. Wo der die so total auseinandergenommen hat und sehr lustig analysiert und so. Mhm. Und das war echt, da habe ich echt viel gelernt über Dialekte. Mhm. Also so über Sprachmelodien und so. Das hat er irgendwie immer gut gemacht. Dein erster Film, den du jemals gesehen hast, war 101 Dalmatiner.
Mhm.
Und du hattest wahnsinnig Angst. Wahrscheinlich vor Cruella de Vil, ne?
Voll, ja. Also wirklich, ich habe vor kurzem den mal wieder angefangen zu gucken und dachte so, boah, die ist aber auch wirklich unheimlich.
Ja, das stimmt.
Also ich fand sie furchtbar unheimlich und ich habe auch nicht verstanden, warum andere Leute die lustig fanden oder so. Ich hatte bei Filmen immer sehr viel Angst, habe ich bis heute. Also einen Tatort würde ich jetzt nicht alleine gucken. Wirklich nicht, kein Witz. Und ich fand die furchtbar unheimlich. Aber es war mein erster Film im Kino.
Hast du Parasite gesehen?
Mhm. Aber ich weiß, um was es geht.
Naja, es wird immer, ich habe den jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen und der firmiert ja ganz oft unter Horrorfilm und das habe ich überhaupt nicht kapiert.
Aber sagen nicht die anderen, es ist eine Komödie?
Ja, es ist eine Komödie, es ist eine Satire, glaube ich, am ehesten.
Genau.
Und es hat aber so ganz viele Parallelen zu diesen Prenzlberg-Mütter-Klischees irgendwie. Und das fand ich, war echt witzig.
Ja.
Also es ist ein bisschen brutal am Ende.
Ja,
aber deswegen
schaue ich
mich
nicht
an. Horrorfilm.
Ja, ja, ja. Ja.
Aber den fand ich echt gut. 101 Dalmatiner, sorry, bin ich wieder abgeschwiffen. Du hast mal gesagt in einem Interview, du bist ja auch Mutter.
Zwei Kinder.
Mhm. Und du hast mal gesagt über das Leben mit Kind, dass wir deswegen so erholsam, weil man keine Zeit mehr hat für große Seelenerforschungen.
Mhm.
Das klingt sehr groß. Wie,
echt?
Was? Ja. Ich finde, Seelenerforschung, was ist denn das für ein Wort? Da denke ich ja sofort, ich muss jetzt 3 Jahre in Therapie. Was bedeutet das?
Naja, ich finde so in den 20ern, also so ging es zumindest mir und eigentlich auch allen, die ich kannte, dass man schon die ganze Zeit drüber nachdenkt, wie geht's mir und ist das jetzt gut für mich und wie geht's dir und wie geht's dir mit dem und wie geht's dir mit ihm und habt ihr Schluss gemacht und wie geht's mir jetzt, wenn ich das mache und so weiter und so fort und wie ist eigentlich das Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter und so fort. Und das fällt halt erstmal alles weg, weil es nur noch darum geht zu schlafen und, und irgendwie durch den Tag zu kommen. Und weil da halt auch dieses Wesen ist, dem das alles völlig egal ist, sondern das einfach nur möchte, dass man es lieb hat und versorgt.
Ja.
Und das finde ich schon eine sehr, sehr große, wie nennt man das denn? Ich habe nur Grundierung im Kopf, aber das ist das falsche Wort, Bodenhaftung oder sowas. Also es macht das schon, also und das finde ich aber gut.
Ja.
Also.
Aber ist das denn, hast du dann nicht auch, als du irgendwie zum ersten Mal Mutter geworden bist, gedacht, oh, jetzt fehlt was, jetzt ist irgendwie, jetzt ist das Leben wieder so?
Nö, ich wollte ja ein Kind. Und ich habe nur gedacht, ich dachte immer, wenn ich Kinder habe, dann möchte ich auch rausziehen und möchte ein Haus mit Garten und so weiter. Und au contraire. Ich war irgendwie heilfroh, wenn ich damit so ein Baby um den Bauch rumgegangen bin, dass ich ins Schaufenster gucken kann und Cafés und dass ich meine Freunde anrufen kann. Also ich dachte, die Freunde sind auch nicht mehr so wichtig, aber es stimmt nicht. Freunde sind total wichtig.
Ja.
Und ich finde auch wichtig, dass die Kinder mit den Freunden der Eltern aufwachsen und dass die da Eindrücke und andere Leute und andere Lebensweisen kennenlernen.
Ja.
Und ich finde auch, man hat mit Kind so viel weniger Zeit, dass ich heilfroh bin, dass es nicht 2 Stunden dauert, bis ich im nächsten Kino bin. Also, dass das nicht so eine Mammutunternehmung wird, wenn ich da mal Kino oder Konzert oder sowas machen möchte. Oder Freunde sehen abends. Also, ja.
Ja, verstehe. Es ist ja auch dieses Klischee, dass mit Kind das Leben vorbei ist oder das soziale Leben vorbei ist, ist ja auch totaler Kokolores.
Also. Ja, das fand ich auch tatsächlich Kokolores. Also aber klar gehe ich. Ich meine, vorher war ich war jeden Abend irgendwie unterwegs und das natürlich nicht mehr so, längst nicht mehr. Ja. Also aber, und ich finde, man muss sich schon mehr drum bemühen, weil halt dann die Freunde auch alle Kinder haben und dann ist der eine müde und die andere hat keine Zeit und so weiter. Ja. Also man muss sich da schon drum bemühen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, du magst nicht nur Filmfestivals, sondern auch Musikfestivals.
Ich mag Musikfestivals eigentlich viel lieber.
Wirklich?
Ja, viel lieber.
Bist du viel auf Festivals
gegangen? Nee, nicht. Aber ich finde es eigentlich viel schöner, weil A, habe ich nichts damit zu tun. Ich bin einfach nur Publikum. Das finde ich super. Ja. Also das heißt, ich muss mich auch gar nicht zu irgendwas verhalten. Ja. Und ich finde auch bei Musikfestivals, bei Filmfestivals geht es ja schon darum, hast du den Film gesehen, hast du den Film gesehen, fandst du den gut und wie fandst du den und wer gewinnt? Und bei Musikfestivals geht es einfach nur darum, da zu sitzen und Musik zu hören.
Das stimmt.
Wenn ich mal Geld habe, dann will ich ein Filmfestival gründen, das ist wie ein Musikfestival.
Also dass quasi alles nur läuft.
Das einfach alles nicht, läuft.
Nichts, es gibt nichts zu gewinnen und so.
Nichts zu gewinnen, einfach nur ein Open-Air, riesiges Open-Air-Kino-Festival. Ja. Und die Filme laufen und die Filmemacher werden eingeladen. Und vielleicht gibt es auch Gespräche dazu, aber es geht einfach nur darum, dass die Filme laufen und man das feiert, dass es diese Filme gibt.
Ja finde ich gut. Mhm. Ich war vorletztes Jahr nach Ewigkeiten das erste Mal wieder auf einem Musikfestival. Hier das Lollapalooza in Berlin, im Olympiastadion. Und da war ich erstmal so, wie geil, also ne, ich fand es erstmal geil, mal wieder auf dem Festival zu sein. Ich fand es aber auch geil, dass ich abends in die S-Bahn steige und nach Hause in mein Bett fahre und am nächsten Morgen wieder dahin gehe.
Das finde ich auch super.
Ja, das war echt gut, also darf man nicht unterschätzen. Und dann habe ich da den ganzen Tag, da gab es auch so verschiedene Areas und ich habe aber, es gab auch große Bühnen, tolle Bands und so, aber ich habe die meiste Zeit im Weindorf verbracht, wo so eine ganz kleine Bühne war, wo ich den Spaß meines Lebens hatte. Mhm. Und ich habe da einfach den ganzen Tag gesessen und Rosé getrunken und mir einen weirden Eck nach dem anderen angeguckt.
Super, oder?
Oh, das war himmlisch.
Ja, super.
Das war wirklich total gut. Mhm. Deswegen, ich will auch wieder mehr Musikfestivals machen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin so alt, ich bin zu alt, um da jetzt. Ich war mal bei Rock am Ring mit 18 und da haben wir irgendwie auf dem Zeltplatz ein Zelt gehabt und Leute haben irgendwie ein Erdloch geraucht und so, ne? Und da war ich irgendwie. Da merke ich, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das müsste jetzt nicht mehr sein. Ich habe aber dann mal recherchiert und bei zum Beispiel Rock am Ring gibt es mittlerweile so Luxuskabinen, so kleine Häuschen, die man sich da so mieten kann. Wo man so direkten Zugang auch, man hat vor allem, es gibt von den Publikumsbereichen aus immer direkten Zugang zu so einem geschützten Toilettenbereich.
Nein.
Ja.
Ah ja.
Auch mit Dusche und so.
Ja, die Leute, es wird mitgedacht.
Ja.
Es wird mitgedacht für die Leute, die älter werden und trotzdem noch zu Rock am Ring
möchten.
Ja.
Also, habe ich auch gedacht, himmlisch.
Also ehrlich gesagt, als ich mit Mitte 20 auf dem Musikfestival war, hatte ich auch schon Angst, dass irgendein Betrunkener auf mein kleines Quechua-Zelt fällt. Ja.
Also. Der alte Quechua. Ja. Ja, das ist ja auch, ja klar. Aber da macht einem das da liegen noch nichts aus.
Doch, ich hasse Zelten schon immer.
Ja?
Ich habe mit 17 immer so Freilichttheater gespielt und wir haben, glaube ich, 4 Wochen geprobt und auch da gezeltet. Ich habe sie jeden Tag gehasst. Wirklich, jeden Tag. Und ich habe jeden Tag gedacht, wozu hat der Mensch den aufrechten Gang gelernt, um dann wieder auf allen Vieren in ein Zelt zu kriechen. Und dann liegt man da und dann ist die Luftmatratze platt und dann regnet es rein und dann ist da eine Mücke. Und dann denkt man, jetzt liege ich hier, jetzt habe ich mich in meinen Schlafsack gequetscht, jetzt muss ich aufs Klo. Und und dann wacht man viel zu früh auf und wirklich furchtbar. Also ich bin dafür nicht gemacht, nicht gemacht. Also.
Ja, wenn man es so sieht, ist natürlich. Aber ich war letztes Jahr zelten mal wieder.
Ja.
Mit meiner Frau und ihrem Bruder. Und da sind wir nach Italien gefahren, auf den größten Campingplatz Europas. Der ist vor Venedig und ist, glaube ich, 8 Fußballfelder groß. Also wirklich ein unfassbar riesiges. Der ist so groß, der hat eine eigene Shopping Mall. Also ist wirklich ein unfassbar riesengroßer Campingplatz. Und da haben wir dann auch gezeltet und haben uns kurz vorher ein Zelt dann auch neu, weil wir natürlich keins mehr hatten, irgendwie bei Amazon bestellt und uns bei Decathlon irgendwie Luftmatratzen geholt und so und uns so voll ausgerüstet. Und das Erste, was ich sagen muss, ist, wir haben ein Zelt. Ich habe mich jeden Tag so gefreut, das aufzubauen, weil ich es nicht glauben konnte. Die Stangen von diesem Zelt ist eine zusammenhängende Stange.
Ja.
So über Kreuz.
Ja.
Die werden, die kann man halt so auseinanderziehen mit so Gummi drin sozusagen. Aber ich habe nichts anderes mehr als diese eine Stange, die ich so auspacken muss über Kreuz. Mhm. Und dann wird das Zelt da so eingeklickt. Mhm. Mhm. Das Zelt stand in 5 Minuten.
Ja, Zelte sind einfacher geworden und komfortabler.
Ja, total. Und der Bruder von Maria, der hatte auch so, ein Quechua-Zelt, das so eine neue Außenschicht hat, wo es drin mega kühl bleibt und super dunkel, also wirklich schwarz. Bei dem war, das war ein schwarzes Loch, dieses Zelt. Hm. Und es kommt keine Hitze rein.
Ja, das, siehst du, Zelten wird komfortabler. Ja.
Das war, ich war so oft gestaunt auf diesem Urlaub.
Ja. Ich würde, glaube ich, trotzdem immer von irgendwie so, so dicken Kissen.
Ja, wir haben, nach der Hälfte auch Airbnbs genommen, aber. jetzt machst du ja nicht nur Schauspielerei, du hast ja mit Dietrich auch zusammen irgendwie ein paar Sachen geschrieben und so. Hast dann auch vor 2 Jahren, glaube ich, dein erstes Drehbuch
wahrscheinlich vor 2 Jahren
wurde verfilmt, ja. Also eine Adaption, ja, von Als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Mhm. Ein Buch, das wir alle aus der Schule kennen.
Ich nicht.
Wirklich nicht?
Mm-mm. Wir haben es nicht in der Schule gelesen.
Du bist doch nicht viel älter als ich.
Ja, wir haben es nicht in der Schule gelesen. Vielleicht ist es durch die Umzüge irgendwie durchgerutscht. Vielleicht hatten es die in der einen Klasse noch nicht. Nee, haben wir nicht gelesen. Ja.
Erstaunlich. Ich hatte das in der Schule. Wir hatten später sogar eine sehr progressive Deutschlehrerin, die mit uns Stephen King in der Schule gelesen hat.
Das ist ja cool.
Weil
das
sie wollte, dass die Leute Lust haben zu lesen.
Das finde ich super. Na, ja.
Dann haben wir dann Carrie gelesen. da hast du Drehbuch geschrieben und der lief ja, glaube ich, auch sehr gut, der Film.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Wie war diese Erfahrung? Also das hast du ja, glaube ich, dann auch ohne Dietrich gemacht. Standst du ja mal alleine als Autorin.
Ja, ich glaube, deswegen wollte ich es auch mal probieren.
Ja.
Also es ist so ein bisschen paradox, weil Drehbuchschreiben mit Dietrich habe ich halt gemacht, was mit Dietrich Spaß macht. Mhm. Aber auch immer als Mittel zum Zweck, weil immer eine super Rolle bei einem sehr guten Regisseur für mich abfällt. Ja. Also, ja.
Sehr praktisch
also,
gedacht.
Ja. Ja, ja. Und deswegen, also anscheinend werden Drehbuchautorinnen sehr gesucht, weil ich kriege wirklich viele Anfragen. Aber ich denke dann immer so, ja, Drehbuchschreiben an sich ist für mich nicht so Mittel zum Zweck. Es macht mir jetzt nicht so Spaß. Mhm. Und das habe ich auch beim Kaninchen gemerkt. Ich fand die Recherche wahnsinnig toll. Ich habe wahnsinnig viel über Familie Kerr recherchiert und hätte da noch Jahre weitermachen können. Das Buch hat ja eigentlich keine Dramaturgie. Und da irgendwie so eine halbwegs Dramaturgie reinzubringen, fand ich super schwer. Und ich wollte mir selber beweisen, dass ich das kann.
Ja.
Und deswegen habe ich es gemacht. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die ich habe, aber ich reiß mich jetzt nicht um die nächste Adaption.
Ja. Also immer, wenn man sagt, das ist eine Erfahrung, die ich habe, das bedeutet ja auch wie so viel wie, ja, okay.
Ja, okay, also, genau.
Ja.
Und also A, finde ich Drehbuchschreiben jetzt nicht so spannend. Und weil ich jetzt selber einen Roman geschrieben habe, Romanadaption natürlich überhaupt nicht mehr spannend.
Ja.
Also und jetzt habe ich ja einen Roman geschrieben und habe gemerkt, das macht mir wahnsinnig Spaß. Das hat, ist das Gleiche wie bei mir beim Spielen. Das hat eine intrinsische Motivation. Da bin ich quasi, während ich es mache, einfach glücklich und vergesse die Zeit.
Ja.
Und so geht es mir beim Drehbuchschreiben nicht. So geht es mir beim Drehbuchschreiben eigentlich nur, wenn ich es mit Dietrich mache.
Ja.
Weil wir sowieso gerne zusammen abhängen. Und dann sind wir halt auch noch nebenbei produktiv.
Ja. Also, guter Benefit.
Ja, genau.
Und okay, also dann war das sozusagen so eine Been-There-Done-That-Geschichte.
Yes.
Und jetzt kommt ja dein erster Roman. Ich glaube, wenn diese Folge erscheint, dann ist er noch nicht erschienen, aber wir sind da auf jeden Fall in der Nähe dieses Datums.
Nee, ich will eher wissen, ob es in meiner Geburtstagswoche ist oder nicht.
Wann ist denn deine Geburtstagswoche?
Am 24.03.
Ach, wirklich? Ja. Das heißt, das Buch erscheint am Ende deiner Geburtstagswoche?
Ja. Ach, ich kann eigentlich durchfeiern.
Ja.
In diesen Zeiten erst recht.
Ja, das stimmt.
3 Tage wach. Bis das Buch erscheint. Dann volltrunken in den Verlag talken. Ganz guter Plan.
Guter Plan. Ist
guter,
sehr
Plan,
guter Plan,
ja. Und fragen, wo das Buch ist.
Wo
ist das Buch?
Mein letztes Buch ist auch an meinem Geburtstag erschienen.
Siehste?
Entweder an meinem Geburtstag oder einen Tag später. Ich glaube, an meinem Geburtstag.
Und wie war das? Diese Doppelung?
Toll. Ich habe nämlich, das ist ein paar Jahre her, das war mein 40. Geburtstag.
Ja, meiner auch, dieses Jahr.
Und da
am 40. Geburtstag müssen Bücher erscheinen.
Das stimmt, anscheinend.
Ist ein Gesetz, ja. Anscheinend.
Anscheinend. Ja. Da haben wir dann ein Fritten- und Bierkonzert hier in Berlin gegeben, sozusagen als Abschied von der Band. Nach 25 Jahren noch einmal ein Konzert gegeben zu meinem 40. Und dann sind auch alle Freunde gekommen, Laden war voll, war im Binu hier in Berlin.
Das Binu liebe ich.
Das ist ein super Laden.
Da habe ich auch einen Distelmeier gesehen.
Oh, ja.
Das war toll. Super. Das war ja, super.
Distelmeier ist toll.
Ja, ja. Total Rockstar-mäßig.
Ja. Ja, toller Typ. Nee, und da haben wir, ich weiß noch, ein Freund von mir hat das organisiert, der auch als Booker arbeitet. Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche noch deine Gästeliste. Und dann wurde die bei mir immer länger, weil natürlich, weil es auch mein Geburtstag eben war. Mhm. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du, pass auf, sag denen einfach, sie sollen jeden reinlassen, der sagt, ich stehe auf der Gästeliste. Weil ich konnte es nicht mehr handeln. Und so haben wir das dann gemacht.
Und waren dann irgendwelche komischen Leute da?
Überhaupt nicht.
Gar nicht, ne?
Einfach ach, wirklich ist nur super. Die es wussten. Und es war voll der Laden, waren auch tatsächlich Leute da, die das außerhalb meines Freundeskreises interessiert hat. Mhm. Es waren sogar so eine Gruppe von so 7 Hardcore-Fans irgendwo aus Stuttgart oder so angereist, die dann da irgendwie richtig gefeiert haben. Und es war ein super schöner Abend, super schönes Konzert. Hat mega viel Spaß gemacht und um Mitternacht ist dann auch noch mein Buch erschienen.
Das ist ja der Hammer.
Ja. Und dann habe ich da auf der Bühne, wollte ich ein paar verkaufen, das war aber dann natürlich totaler Quatsch, weil da irgendwie nach der Show ich keine Lust mehr hatte und da irgendwie nicht der Ort für war. Aber dann, das war irgendwie schon sehr besonders, fand ich.
Das klingt super, ja. Wirklich. Das klingt wirklich super.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Na, ich habe das Gefühl, ich werde meinen 40. einfach irgendwie wieder im Lockdown verbringen. Letztes Jahr hatte ich das erste Mal Lockdown-Geburtstag und da haben mir Freunde total süß vom Brummybells Donuts, kennst du Brummybells? Ja. Die machen auch so Donut-Buchstaben.
Ach, wirklich?
Und die haben mir dann so einen Karton geliefert, weil wir halt nicht zusammen feiern konnten. Da stand dann Anna Herz, so in Donuts. Ah. So. Und ich glaube, so wird es dieses Jahr ähnlich.
Ich meine, deine Freunde haben sich wahrscheinlich erstmal gefreut, dass du nicht Katharina heißt.
Hey, ich heiße Anna Katharina.
Ach, wirklich?
Woher weißt du das? Ja. Also, Anna Katharina. Aber ich finde das immer sehr majestätisch.
Ja, das also, klingt ja fast wie Anna Karenina.
Ja, ja. Also entweder majestätisch oder tragisch, was will man. Also, oder Katharina die Große oder so, ich weiß nicht.
Wieso wurde eigentlich ganz oft, dass Anna und Katharina verbunden oder Ann-Kathrin und so gibt es ja auch so als sehr gängigen Namen und so.
Ja, warum? Die haben eigentlich, glaube ich, nichts miteinander zu tun als Heilige,
so wie
oder?
Hans-Jürgen ja auch zum Beispiel ganz oft.
Hans und Jürgen haben auch nichts miteinander zu tun. Also, muss ich gleich an so Loriot-Männchen denken. Also, naja, wer ist denn die Heilige Katharina? Wer war das denn? Katharina heißt die Reine, war bestimmt irgendeine römische Märtyrerin.
Bestimmt.
Und Anna war ja die Mutter von Maria. War sie das? Nein, die Mutter von, ach du Scheiße, ich weiß es nicht. Doch, die Mutter von Maria.
Anna war die Mutter von Maria?
Anna war die Mutter von Maria und deswegen ist sie heilig. So schnell kann es gehen.
Ja, so. Ein Kind auf die Welt gebracht, plötzlich zack.
Wow.
Das beten einen alle an, mein Gott, ich habe nichts Besonderes gemacht.
Mein Kind ist hochbegabt, ich auch.
Worauf ich noch hinaus wollte, wenn wir gerade über die Bucherscheinung gesprochen haben, lass uns noch über dein Buch reden. Das Buch heißt Trennungsroman.
Ja.
Das finde ich schon mal einen super Titel. Ich liebe das, wenn sozusagen das Werk selber Teil des Titels ist. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber so, dass es eben das Roman im Titel ist, finde ich super. Dadurch kriegt das fast so was, ich will nicht sagen Technisches, aber sowas,
ja.
Ich habe mal so ein Ratgebergefühl sozusagen.
Ja, geil, Ratgeber.
Ich finde, ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe quer gelesen und bin an sehr vielen Kapiteln sehr lange hängen geblieben. Also es hat einen irrsinnigen Sog. Also es gibt eine ganz wundervolle Mechanik in diesem Buch, in dem die Kapitel einen Countdown runterzählen. Wer den Titel des Buches sich vergewissert, kann vielleicht ahnen, worauf dieser Countdown hinausläuft. Aber das alleine packt einen schon total, weil man die Protagonisten sehenden Auges in die Katastrophe steuern weiß. Und es fängt dann auch an, ein Pärchen, Thomas und Eva, waren jetzt irgendwie eine Zeit lang getrennt. Und sie
also
kommt,
räumlich getrennt.
Genau, räumlich genau, getrennt. Ja. Und sie kommt zurück nach Berlin und ab da ist schon alles mega unangenehm. Es hat sich extrem viel in mir zusammengezogen, weil dieses Wiedersehen natürlich diese typischen Mechanismen und Probleme, die wir Großstädter, overthinking people, alle irgendwie andauernd haben in so Beziehungskonstrukten, dass man irgendwie denkt, so ja, dass man vor allem auch immer denkt, mache ich es jetzt richtig? Oder dass man immer denkt, so ja, ich will ja jetzt nicht hier, ich will keine romantischen Bilder reproduzieren, das ist mir zu albern oder also man, dieses Overthinking ist halt ein Riesenteil von uns allen, wenn wir uns in so Konstrukten bewegen irgendwie. Und das fängt ab dem ersten Satz in diesem Buch an.
Das, also für mich ist es mega spannend, weil du bist der erste Mensch außerhalb des Verlags und zwei Freunden und meiner Presseagentin, mit dem ich über das Buch rede.
Ja.
Deswegen ist es für mich mega, mega spannend, alles was du sagst.
Ja.
Und dieses Overthinking, was du sagst, das war für mich eigentlich auch ein Aufhänger, das zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass dadurch, dass wir immer so nett sein wollen, oft gar nicht zu unserem Instinkt stehen und eben nicht romantisch sein wollen, obwohl es vielleicht der Instinkt wäre, oder sich nicht trennen, obwohl es der Instinkt wäre, und dadurch eigentlich die Dinge aber viel schlimmer machen. Und das habe ich so oft beobachtet, also bei mir, aber auch sehr, sehr viel im Freundeskreis. Und diese Art von Trennung habe ich nicht bei mir erlebt, aber wahnsinnig viel im Freundeskreis. Und irgendwann dachte ich, das ist ein Muster. Also so mit Ende 20, ewig lang zusammen. Ich war nie mit 20 ewig, also in meinen 20ern nie mit jemandem ewig lang zusammen. Ja, das wirklich, das hat einfach nicht, also ich war einfach zu doof dafür. Und habe diese Pärchen immer mega bewundert und beneidet. Die hatten schon so fertige Wohnungen und es war alles so fertig. Und als ich dann mit 30 irgendwie meinen Mann kennengelernt habe und alles auf einmal fertig wurde, gingen diese fertigen Beziehungen in die Brüche. Ja. Aber immer total schlimm, weil oft die Männer einfach versucht haben, nett zu bleiben und sich selbst nicht über den Weg getraut haben. Und dadurch wurde es einfach furchtbar kompliziert und ein Hängen und Würgen und Hoffen und Bangen und so weiter. Das fand ich total spannend. Ja. Das sollte ich mal genauer mir angucken. So.
Ja, das ist ja auch gelungen. Also dieses, was ja, wie du sagst, dieses Nettsein oder dieses auch so eine, eigentlich auch so dieses bescheuerte Verhalten in einer langjährigen Beziehung. Die beiden sind, glaube ich, 8 Jahre zusammen in dem Buch. So höflich sein zu wollen, also so oder plötzlich so aufgesetzt höflich sein zu wollen. Ich meine, meine Frau und ich, wir sagen auch immer, wir führen die höflichste Beziehung der Welt, weil wir immer wollen, dass es dem anderen gut geht und dafür so alles geben. Aber es gibt halt auch diese Beziehung, wo man eben so einen verkrampften Umgang miteinander hat.
Ja, ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, ob man noch ein Gefühl für das Innerste des anderen hat. So. Und wenn man das nicht hat, wenn der andere einem irgendwie so weggerutscht ist, aber man trotzdem weiß, ist ja eigentlich ein netter Mensch und so, dann versucht man irgendwie noch, das alles aufrechtzuerhalten und hofft, dass durch dieses Aufrechterhalten das andere auch wieder zurückkommt. Ja. Also, glaube ich. Und auch, weil wir sind ja alle auch gut erzogen und so.
Ja, ja, also auch so dieser Glaube, diese Scheu vor Beziehungsarbeit, weil das soll ja keine Arbeit sein, sondern, also, oder dieser Glaube, diese Idee von Beziehung, dass Beziehungen etwas sind, was halt automatisch irgendwie laufen muss und auch mal ein bisschen ruppig sein kann oder auch mal ein bisschen knirschen kann, aber dann wieder zurück in seine Bahn findet, wie so eine Modelleisenbahn.
Ja, aber ich glaube, dafür sind die Protagonisten auch zu jung, um das zu glauben. Ja. Also sie sind ja beide Ende 20 und es ist für beides die bis dato längste Beziehung. Ja. Und ich glaube nicht, dass, also zumindest Thomas daran glaubt, er kennt das einfach nicht, dass wenn es woanders hinläuft, dass es dann wieder also hinruckeln kann. Ja. Wenn er das wüsste, würde er vielleicht sogar bleiben, ich weiß es nicht.
Aber es ist natürlich auch, und das ist ja das, was unserer Generation quasi auch immer vorgeworfen wird, aber was ja auch stimmt, ehrlicherweise, diese absolute Unfähigkeit, sich festzulegen oder diese totale Angst auch, sich festzulegen.
Ja, ja. Ja, das wird uns vorgeworfen, ne?
Ja. Naja, wenn ich mir so die Generation unserer Eltern angucke, da waren Beziehungen auch sehr pragmatisch zum Teil. Also,
ja, und die Frage ist, anscheinend haben viele von uns das nicht als positiv erlebt, würde ich denken. Sonst hätte man nicht diese Angst, sich festzulegen. Also ich glaube schon, dass viele die Beziehung ihrer Eltern als nicht positiv erlebt haben. Ja. Eben weil sie vielleicht in Floskeln erstarrt ist oder in einer Art von Theaterstück. Ja. Und das ist ja bei Thomas ähnlich. Und genau da möchte er ja nicht reinrutschen. Er möchte ja nicht diesen Fehler machen. Ja. Und Evas Eltern haben sich getrennt und es kommt auch im Buch vor, die hat sich das halt alles selber zusammengesucht und deswegen würde sie viel mehr dafür plädieren, daran zu arbeiten. Hm. So. Und auf eine Art finde ich es ja auch, ich verstehe das ja, wenn man mit Ende 20 irgendwie denkt, ist es das hier jetzt wirklich schon? Ich finde das ja eine berechtigte Frage und ich finde es eigentlich auch eine gute Frage, bevor man wirklich einfach nur aus Nettigkeit irgendwo bleibt oder eben aus Konvention. Also ich finde ja nicht, der geht, ist unbedingt der Böse oder die geht.
Also. Ne, finde ich auch. Ja. Aber ich merke bei mir, ich habe zum Beispiel auch, was ich nicht sehr gut oder eigentlich gar nicht kann, ist Konflikt. Konflikt gehe ich extrem aus dem Weg. Deswegen, also auch die Trennung in meinem Leben, die ich hatte, also ich bin jetzt gerade in der längsten Beziehung, die ich jemals hatte, weil meine Beziehungen waren alle nie besonders lang. Und da gab es Trennungen, die ausgesprochen waren, aber es gab auch Trennungen, wo ich mich so aus so einer Beziehung zurückgezogen habe.
Ja, und ich glaube, tatsächlich, damit bist du echt Kind deiner Generation und zwar auch wirklich der Männergeneration. Ja. Weil ich habe, also ich kenne sehr, sehr viele Männer, die nicht Konflikt können und die dem Konflikt aus dem Weg gehen. Und das macht ja mein Protagonist auch. Der kann nicht Konflikt und dadurch macht er alles viel, viel schlimmer, als wenn er einmal irgendwie das sagen würde. Und ich zum Beispiel kann sehr gut Konflikt.
So. Ich krieg sofort Angst.
Ja, wirklich. Also ich finde das auch immer irgendwie ganz, so. Mein Mann hasst das. So. Der mag nicht Konflikt. Also ich möchte eigentlich auch jeden Streit vorm zu Bett gehen irgendwie geklärt haben. Ja. So, und,
das soll man ja auch. Man soll ja nicht zerstritten ins Bett gehen.
Ja, soll man nicht, ne? Und das aber klappt halt nicht immer. Und das, wenn das nicht klappt, vorm zu Bett gehen. So.
Ich habe da mal in einem interessanten Buch gelesen, da haben zwei Frauen geschrieben, ich glaube, es war Ethical Slut oder so ein Buch über Polyamorie, bla bla, so die Bibel für die. Und da war vieles drin, was ich nicht so verstanden habe, vieles auch, was ich super interessant fand. Und da war vor allem etwas drin, was ich sensationell fand, weil sie über Streit, wie sie streiten, geschrieben hat.
Ja.
Und sie hat gesagt, wenn sie streiten, dann machen sie nach exakt 20 Minuten Cut. Weil nach 20 Minuten wiederholen sich alle Argumente, hat sie festgestellt. Sie streiten und nach 20 Minuten sagen sie, okay, und jetzt geht jeder erstmal seinen Weg. Und dann geht eine raus spazieren oder sie gehen sich in der Wohnung aus dem Weg oder gehen sich im Haus aus dem Weg. Und dann kommen sie irgendwann nach einer Zeit, wenn sie es beide fühlen, wieder zusammen und dann können sie den Streit in aller Ruhe wunderbar aus dem Weg räumen. Aber sie sagen, immer nach 20 Minuten muss Schluss sein.
Und hast du das übernommen?
Wie bitte?
Hast du es übernommen?
Wir streiten tatsächlich nicht viel, aber wir haben es dann tatsächlich auch mal in einem Streit angewandt und es stimmt. Nach 20 Minuten sind alle Argumente ausgetauscht.
Das finde ich der Hammer, das werde ich sofort, ich muss mich heute Abend noch unbedingt streiten, um das anzuwenden. Pass mal auf. Aber ich glaube sofort, ich finde es super, ich finde es wirklich super, weil man beißt sich dann nur noch fest und findet den anderen halt einfach nur noch blöd und immer blöder, je öfter er diese Argumente sagt. Das ist super.
Ja,
mein Bruder hat mal gesagt, er findet eigentlich wichtig, dass man bei so Partnerdiskussionen irgendwie schafft, eine legere Körperhaltung zu behalten. Also, dass man sich irgendwie auf die Arbeitsplatte in der Küche setzt oder irgendwie auf den Tisch oder so, dass das nicht so ein Face-to-Face, wir sitzen jetzt hier am Tisch und reden so.
Ja. Auch ein guter Tipp, das stimmt, absolut. Wenn man die beiden kombiniert, dann ist wahrscheinlich das perfekte…
20 Minuten in legerer Körperhaltung. Ja.
dann kommen wir da raus. Auf jeden Fall in deinem Buch, im Trennungsroman, gibt es dann natürlich eben auch, wie der Titel besagt, diesen Moment der Trennung. Und das hat mir beim Lesen wirklich die Beine weggezogen, weil das so nachvollziehbar ist und so spürbar ist, diese Spannung, die da irgendwie im Raum ist und auch diese Gefühlswelten der Protagonisten so in diesem Augenblick so unendlich nachvollziehbar sind, dass ich wirklich einen riesengroßen Kloß im Hals hatte, weil ich auch mich sofort für Thomas unwohl gefühlt habe und gedacht habe, wie können wir diese Situation jetzt beenden, Thomas? das war wirklich, habe ich selten erlebt in Romanen oder in Büchern, wenn ich da so eine Konfliktsituation gelesen habe, dass ich die so körperlich nachempfinden oder mitempfinden konnte.
Das freut mich. Das freut mich. Ich habe mich ja tatsächlich beim Schreiben auch immer gefragt, wie sich es wohl körperlich anfühlt. Ja. Also beziehungsweise meine Erinnerungen an Trennung sind auch sehr körperliche Erinnerungen. Ja. Also dass es wirklich einem quasi körperlich so wahnsinnig nahe geht, im Guten wie im Schlechten. Also ich finde es gibt ja auch erleichternde Trennungen, wo man irgendwie danach so wirklich irgendwie ein leichteres Körpergefühl hat oder halt auch Trennungen, die einem den Boden wegziehen oder sowas. Also und es geht ja die 31 Tage davor. Immer sind wir ja ganz viel im Kopf. Ja. Der ist ja die ganze Zeit am Überlegen und da wird dann halt nichts mehr überlegt. Ne? Also so ist es ja. Naja. So in den Momenten selbst so. Wie bei der Geburt des Kindes oder beim Tod eines nahen Angehörigen und so, man stellt sich das vorher oft vor, so wie man sich eine Trennung oft vorstellt, aber dann ist man ja eigentlich nur noch im Moment im Körper, ne?
Ja, das ist ja das Schlimme, ne?
Ja, aber auch das Gute.
Ja, aber deswegen ist es auch so schwer, sich dahin zu überwinden, weil man weiß, das ist der Moment, in dem alles, was ich mir, alle Szenarien, die ich mir vorstelle, nicht eintreten werden.
Stimmt. Es ist so ein Cliffdiver. Ja, das stimmt. Stimmt, das ist unangenehm, ja.
Ich fand das auch interessant. Ich habe an eine meiner letzten oder an eine Trennung von mir gedacht, wo ich ganz stolz auf mich war, dass ich sehr erwachsen Schluss gemacht habe.
Oh ja.
Also mit Gespräch und so ja. und auch mit auf die Partnerin eingehen und so. Und dann bin ich danach nach Hause gegangen. Es war so mitten in der Nacht und es hat geschneit. Die Stadt war voll Schnee irgendwie, lag Zentimeter hoch auf dem Bürgersteig. Dann ist ja eh alles so dumpf irgendwie.
Ja, und so anders, ne? Andere Welt. Genau. Natürlich, ja.
Und es war so spät, dass sowieso auf der Straße nichts mehr los war. Und dann bin ich also durch den Schnee gestapft und dann habe ich die ganze Zeit, habe ich mich selber verurteilt, dass ich jetzt nicht trauriger bin. Weil ich gerade eine Beziehung beendet habe, die ja irgendwie auch eine Zeit ging und die mir irgendwie auch was bedeutet hat und so. Und dass ich die jetzt einfach da so sitzen lassen konnte und irgendwie. Das war aber so ein dämliches Gefühl, weil ich gedacht habe: so, naja, du hast es ja auch selber gemacht, also es wird dir schon einen Grund gegeben haben, warum du Schluss gemacht hast.
Aber mir geht es schon immer so, bei so Dingen, die quasi, wo ich denke, dass die halt so sein müssen, bin ich nicht wirklich traurig. Ja. Also ich weiß. Vielleicht gehöre ich euch auch eigentlich zur Adams Family. Also, ich weiß, wie alt war ich da? 12, 11, 10? Da ist unser Kater gestorben und der hatte Krebs. Ja. Und meine Mutter hat mir das morgens gesagt und ganz vorsichtig gesagt, weil sie halt dachte, das ist jetzt schlimm für mich. Ich hatte es aber schon nachts gehört, es war so der Kater meiner großen Schwester und ich habe gehört, wie sie weint und so und wusste, dass er tot ist. Und ich habe dann so getan, als ob ich weine, weil ich dachte, ich muss jetzt traurig sein. Ja. Aber eigentlich dachte ich nur, Gott sei Dank hat er es geschafft. So, Gott sei Dank hat der es, also der, so. Und ich finde, so kann es einem eigentlich auch nach einer Trennung gehen. Dass man so denkt, boah, wir waren einfach nicht gut füreinander oder zumindest war sie oder er nicht gut für mich. Und das habe ich jetzt geschafft. Ja. Aber ich bin noch viel, viel schlimmer. Also, weil meine letzte Trennung jetzt vor meiner Ehe war, dass ich ein unfassbares Drama gemacht habe. So wirklich von wegen, ich verliere jetzt diesen Menschen für immer und so weiter und so fort. Sobald ich aus der Tür war, ging es mir super. Wo ich auch denke, der arme Mann, dem hätte ich wirklich dieses bombastische, schlechte Gewissen einfach ersparen können.
Na, das stimmt. Wie komisch man, also ich hab wirklich auch einmal in meinem Leben eine Beziehung beendet, indem ich die Frau wirklich geghostet habe. Die hat mich dann einfach.
Du hast jemanden geghostet.
Die hat mich dann einfach Wochen nicht mehr erreicht, 3, 4 Wochen. Und dann bin ich ans Telefon gegangen. Und dann
weil du keinen Konflikt haben wolltest.
Weil ich keinen Konflikt haben wollte und weil ich irgendwie auch, weil ich damit schon abgeschlossen habe, unfairerweise, muss man ja tatsächlich sagen.
Aber Ghosten ist doch so ein Phänomen unserer Zeit und das machen angeblich nur Männer.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nur Männer machen, also weiß ich nicht, aber so, ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch, das gab es ja auch schon in meiner Generation, also oder seit es Handys gibt, ist das ja im Grunde genommen Sache. Also vorher hätte man es auch machen können, aber da war es dann
nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Man muss halt wieder auflegen.
Ja, oder so 5-mal auf den AB sprechen, bis der voll ist oder so. Also das hat, glaube ich, viel mit Handys zu tun, weil weil da ja immer so eine permanente auch Erreichbarkeit suggeriert wird und so. Mhm. Aber da denke ich oft drüber nach, so wieso ich das damals genau gemacht habe. Und das war mir so unangenehm, diese Beziehung zu beenden, weil ich auch, und das muss man dann, und das ist das Absurde daran, ich habe, glaube ich, fast 2 Jahre um die gefightet, auch um diese Beziehung und um diese Frau. Ja. Die war auch am Anfang noch mit jemand anders zusammen und da war sie aber nicht mehr so happy und dann habe ich Zeit mit ihr verbracht und dann hat sich irgendwann wieder getrennt. Dann habe ich gedacht, oh cool, jetzt kommt meine große Stunde und dann war sie aber noch so unsicher und dann habe ich wirklich bin ich die ganze Zeit dran geblieben. Und dann war sie irgendwann mit mir zusammen und dann hat es keine 3 Monate gedauert oder so. Und für mich war es völlig uninteressant.
Dir ging es eigentlich wirklich nur um die Eroberung, mit anderen Worten,
oder? Weiß ich nicht. Ja, weil, ich glaube, die Projektion auf sie habe ich so groß gemacht.
War zu groß.
Die hätte sie niemals einlösen können wahrscheinlich.
Konnte sie nie erfüllen, Also geghostet habe ich noch nie jemanden. Oder ich habe es nicht gemerkt. Kann ja auch passieren.
Unbekannte Nummer.
Oh nee, ich habe einfach vergessen, auf deine 10 Mails zu
schreiben. Waren es 10?
Ey, so viel Spam. Oder so.
Auch sehr gut. Du bist bei mir im Spam gelandet, glaube ich.
Gemein. Also, ja, wenn du so viele Mails schickst, dann kommen die automatisch ins Spam. Nee, das glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Und ich habe auch noch nie um jemanden gefightet, der sich dann quasi für mich nicht eingelöst hat, das habe ich noch nie. Das habe ich noch nie erlebt. Also das kenne ich. Aber ist eigentlich immer blöd sozusagen, typisch Mann, typisch Frau, ne? Es gibt ja alles. Also gibt ja alles eben. In allen Bereichen.
Ja, absolut, ja.
So, aber Nee, und ich kenne auch eher Freundinnen, die unter dem Ghosten leiden.
Ja. So. Naja. Ja, das ist, weiß ich auch nicht, wie das irgendwie, ja. Naja, ich bin auch nicht besonders stolz drauf, aber wir machen ja alle mal Sachen im Leben, die nicht so aufregend sind.
Ja, das ist auch eine interessante Erkenntnis, oder? Finde ich. Also von dieser, ich hatte auch ganz lange das Gefühl, ich bin quasi moralisch gesehen unfehlbar.
Habe ich auch gesagt.
Und dass es man halt irgendwann so merkt, nee, ich habe hier jetzt gerade echt jemanden verletzt. Ich habe hier gerade richtig Scheiße gebaut. Ja. Und dass man so merkt, eigentlich ist man wie alle anderen. So, ja. Oder man kommt in Situationen, wo man einfach weiß, es gibt nur zwei schlechte Lösungen oder sowas. Also, ja, das finde ich, da lernt man schon Demut.
Ja, das stimmt, total, finde ich. Ich bin, habe auch, das ist, finde ich, glaube ich, das wichtigste, der wichtigste Begriff, den ich so im Alter für mich gelernt habe, ist tatsächlich Demut vor allen möglichen Dingen.
Ich bin noch dabei, so, komischerweise habe ich gestern Abend drüber nachgedacht, dass ich irgendwie ein bisschen die Demut eher verlernt habe wieder.
Wirklich?
Ja, ich finde schon. So, ich will immer so viel. Ja. So, ich will auch immer so viel machen. Ich will gar nicht viel erreichen, aber ich will immer so viel machen.
Aber
so.
Das ist ja nicht undemütig sozusagen. Weil die Demut wäre ja sozusagen, dass du weißt, dass du es machen kannst, wenn du es machen willst.
Das wäre die Demut?
Ja, die Demut ist ja dann zu wissen so, oh Mann, es ist so cool, dass ich all diese Sachen, die ich machen will, auch machen kann.
Das stimmt. Nee, dann bin ich doch demütig. Ja. Also zumindest freue ich mich einfach immer drüber, dass ich das alles einfach so machen kann. Das ist der Hammer. Das stimmt.
Das geht mir so, das geht mir auch so ein bisschen so. Also das hatte ich als junger Mensch gar nicht. Ich meine, mit 18 als Fernsehstar sozusagen.
Hattest du nicht?
Also da war mir alles scheißegal. Also da war wirklich, ich lese manchmal Interviews von früher und denke so, oh Gott, ich war so ein Spacken. Ich habe echt eine Scheiße erzählt. Aber ich hatte natürlich auch totalen Spaß. Und ich hatte immer wieder Freunde oder Wegbegleiter, also beste Freunde oder auch mein Bruder oder so, die mich zwischendurch immer wieder so auf den Pott gesetzt haben und gesagt haben so, komm mal runter, dir scheint gerade ein bisschen sehr die Sonne aus dem Arsch, mach mal ein bisschen. Und das hat mich immer gut aufgefangen. So.
Das ist eigentlich super, wenn man solche Leute hat. Ja. Ich hatte eigentlich irgendwie zwei zu große Extreme. Ich war immer, habe mich immer wahnsinnig gefreut über alles, was ich machen konnte. Ich meine, hey, allein nicht jeden Sonntag in die Kirche müssen. Also, war für mich wirklich der Hit. Also, und insofern fand ich das immer alles wahnsinnig toll. Auch dieses Leben in Berlin und so habe ich unglaublich abgefeiert. Ja. Gleichzeitig hatte ich halt, ich glaube, wie viele junge Leute, unglaubliche, nicht zu erfüllende Karrierevorstellungen. Also ich dachte immer, ich lande in Hollywood, natürlich. So. Ja. Und ich glaube, da wäre es gut gewesen, wenn manchmal jemand gesagt hätte, Anna, es ist auch völlig okay, wenn du einfach in einer deutschen Vorabendserie was machst.
Ja. Das denke ich auch manchmal. Also ich, wie man immer, man muss das ja immer dazu sagen, ich bereue nichts oder so, ne? War schon irgendwie alles okay, aber ich denke, dass es so zwei, drei andere Entscheidungen wären echt schlauer gewesen.
Ja.
So. Die ich aber einfach, wo ich einfach nicht die, mit 18 oder 19 nicht die Kapazität hatte, die überhaupt zu treffen und mir die vorstellen zu können.
So. Das habe ich auch. Ah, ja. Das habe ich auf jeden Fall, wo ich halt auch einfach so denke, ja, dann ist das so.
Ja, genau. Wie aufgeregt bist du jetzt mit deinem ersten Roman?
Weil wir gerade über so einen Cliffdiver gesprochen haben. Ja. Also ich hätte es nicht erwartet, weil ich falle eigentlich nie in Löcher. Also wenn ich was gedreht habe, ich habe kein Loch, wahrscheinlich auch, weil ich schreibe oder so, aber ich mache einfach immer einen Haken dran und denke so, jeha, geschafft. Ja. Und bei dem Buch ist es jetzt nicht so. Vielleicht hat es auch mit dem Lockdown zu tun, ich habe bis jetzt nicht irgendwie drauf angestoßen. So. Und ich denke einfach nur so, oh Gott. Also ich glaube, es ist so eine negative Aufregung in so einem großen, schweren oh Gott. Also so eher so. Und als ich das erste Mal, also man gibt es ja ab, also ich kannte ja diese ganzen Abläufe nicht, man gibt es ab, dann kriegt man irgendwann das Lektorat und das Lektorat, da arbeitet man nochmal durch und dann gibt man das nochmal zurück und so weiter, es geht so ein paar Mal hin und her. Und als ich das erste Mal abgegeben habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe so randomly assembled words abgegeben. Ja. Einfach nur so ein Wortsalat. Ja. Und dass dann meine Lektorin fand, das ist ein Buch, fand ich schon mal so einen Etappensieg.
Schon beeindruckend.
Ja. Und die Vorstellung, dass es andere Leute, also dass es jetzt du gelesen hast und so, ist für mich immer noch so ein bisschen absurd.
Ja.
Ist immer noch ein bisschen irreal. Und aber im Gegensatz zur Schauspielerei mit 15, wo ich Hollywood erobern wollte, denke ich jetzt eher so, ey, es gibt so viele Bücher. Ich freue mich, wenn Leute das lesen und ich freue mich, wenn Leute sich da wiedererkennen.
Ja.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute das genervt aus der Hand legen oder es einfach zu hart ist, aber zwischendurch ist es eigentlich auch ziemlich lustig.
Ja. Es ist auch sehr filmisch geschrieben, finde ich.
Es hat
eine sehr filmische Sprache.
Findest du?
Ja.
Also ich habe auch viele Dialoge und so reingemacht, weil es ja auch wichtig ist, wie die reden und so. Ja. beziehungsweise habe ich anfangs nicht gehabt, das war viel dichter, aber dann halt wirklich schwer zu ertragen. Wenn es wirklich immer nur im Innen der Protagonisten ist und immer nur in diesen Gedanken, gehe ich oder gehe ich nicht, das ist dann echt schon Kunst.
Naja. Also. Ist das, wie hat ihr denn das, ich fand ja bei dem Buch, das ich geschrieben habe, oder bei den zwei Büchern, aber vor allem beim zweiten, ich finde, die aufregendste Arbeit ist das Lektorat, weil dieses alleine Schreiben ohne Feedback, das macht, da hat man sowieso irgendwann gar kein Gefühl mehr für, sozusagen.
Mir ging es genau umgekehrt.
Wirklich?
Also alleine Schreiben macht mir mega Spaß. Ja. Also könnte ich sofort wieder machen. Lektorat fand ich furchtbar. Wirklich? Habe ich mich gequält. Ich wollte gar nicht mehr an den Text. Ja. Ich wollte auch nicht in meinem eigenen Text Fehler suchen und wollte auch so freidrehende Formulierungen, die überhaupt keinen Sinn machen, einfach drin behalten. Und habe auch nicht verstanden, warum ich jetzt nicht einfach mal kurz in die Perspektive von der völlig unwichtigen Nebenfigur tauchen kann. Also, und kam mir so ein bisschen vor wie in der Schule wieder, so von wegen, ah ja, das darf man nicht, ach so. Ich habe mich gequält ohne Ende. Jetzt beim zweiten Durchlauf ging es ein bisschen besser, da hatte ich irgendwie wieder Bock. So, aber also das Schreiben an sich, was ich eben meine, da macht mich einfach perfekt glücklich.
Ja.
Also da in meinem Zimmer zu sitzen und irgendwie mir Sachen zu überlegen, dann finde ich alles gut. Manchmal denke ich auch, ich müsste eigentlich jeden Tag schreiben, damit ich ein erträglicher Mensch bin.
Ja. So wie, das hat uns auch Doris Dörri an der Filmhochschule beigebracht, das Eieruhr-Schreiben. Morgens die Eieruhr nach dem Aufwachen auf 10 Minuten stellen und schreiben, ohne abzusetzen. Und wenn nichts einfällt, schreiben, dass einem nichts einfällt. Aber einfach 10 Minuten schreiben.
Schreiben, schreiben, schreiben.
Genau. Und sie hat gesagt, da sind dann manchmal Ideen dabei, manchmal nicht und so. Mhm. Und das ist so ihr großes Schreibmantra.
Ist es nicht auch so eine psychologische Übung, um so einen Zugang zu sich zu kriegen?
Ich glaube,
so?
Ja. Mhm. Alle Studenten haben es gehasst, weil immer wenn Doris reinkam, kam erstmal die Eieruhr auf den Tisch.
Ja.
Und alle so, oh Mann, ey. Ja? Sie
wäre glücklich gewesen.
Das hat uns alle nicht so helfen. Sie hat ja auch immer sehr die Heldenreise sehr strikt verfolgt und so.
Ah ja. Ja.
Aber im Nachhinein war es super.
Ja, diese Morning Pages, ne, da schwören ja ganz viele drauf. Ich habe das noch nie ausprobiert. Also,
ich habe morgens auch echt gar keinen Bock drauf.
Ich habe morgens gar keine Zeit. Irgendwie Kinder anziehen und so. Also, nein, Kinder.
Ja, nein, Mutti muss jetzt schreiben. Ja,
oder ich stehe halt um 5.30 Uhr auf für meine Morning Pages. So wahnsinnig gut gelaunte.
Das ist auch schön. Das steht mir auch schön vor. Aber jetzt ist natürlich der aufregende Moment, dass das dann jetzt einfach erscheint. Ne?
Ja.
Man hat auch gar kein Gefühl dafür. Ich finde auch die Buchbranche so ein ganz anderer Markt als alle anderen Märkte, mit denen man jemals zu tun gehabt hat. Irgendwie.
Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür. Ja. Wirklich gar nicht. Also beim ersten Lektoratsdurchlauf bin ich durchgedreht und dachte so, das habe ich geschrieben? Ja. Nein, das hat die Lektorin, nein, das war ich. So, wirklich fand ich eine Katastrophe.
Ja.
Und jetzt beim zweiten dachte ich so, ach nö, ist doch eigentlich ganz gut schon. Ich habe Dietrich jetzt mal erzählt, ich habe inzwischen zu diesem Roman so ein Verhältnis wie die Deutschen nach Hitler. So ein bisschen so, wie konnte das passieren? Das ist ja wirklich so, das ist ja unfassbar. Und gleichzeitig so, ich habe die Autobahnen. Aber deswegen ist es ja eigentlich, muss es jetzt auch mal erscheinen, damit ich das mal irgendwie gespiegelt kriege.
Ja. Die Vorläufe sind krass, ne? Wie lange das dauert vom Lektorat bis zum Erscheinen.
Nee, fand ich gar nicht. Bei mir war es alles total knapp.
Oh ja.
Wirklich total knapp. Ich habe irgendwie Ende August abgegeben, dann hatte meine Lektorin wahnsinnig viel zu tun und deswegen habe ich das Lektorat dann erst Anfang Dezember bekommen und musste das in 3 Wochen dann, ich hätte aber lieber 8 Wochen gehabt, ehrlich gesagt, um es nochmal sacken zu lassen und so. Und dann jetzt 2. Durchlauf in einer Woche und das war's. Also ich fand es eigentlich ziemlich stromlinienförmig.
Wie ist es mit dem Artwork? Warst du happy? Oder?
Ja, da gab es so eine kleine Misskommunikation. Also insgesamt bin ich happy. Also beziehungsweise das war meine Vorstellung. Ich wollte ein grafisches Cover.
Okay. Ja.
Und ich wollte ursprünglich eigentlich, auch wegen diesem Titel Trennungsroman, das lehnt sich ja an Bildungsroman und so Briefroman und sowas. Ich wollte eigentlich das klassische Inselcover, so eine grüne Tapete. Und da steht halt so in der Mitte Trennungsroman. Konnte man aber nicht machen wegen Plagiat. Ist ja jetzt nicht erstaunlich, aber bei Ullstein und nicht bei Insel.
Ja.
Problem.
Ja. Können wir so ein gelbes Heft machen?
Ja, also so Reklame. Und deswegen ist auch das schräg, also ist das Etikett quasi schräg. Und mir war wahnsinnig wichtig, keine Personen darauf zu haben, weil ich mich eben anlehnen will an diese Bildungsroman-Sache. Und Ich wollte das, wenn es gut geht, stehen die ja wirklich für eine Generation, die beiden. Und ja. Viele Leute finden sich in denen wieder. Und deswegen wollte ich das nicht konkretisieren und nur eine Frau auf dem Cover haben oder irgendwie sowas. Und also ich war erstaunt, ich war erstaunt, wie entgegenkommend und respektvoll und kommunikativ die Leute da waren. Also und ich kenne vom Drehbuchschreiben eigentlich immer nur Kämpfe und Problemgespräch. Und das war jetzt bei dem Schreiben nicht so. Es war eine unglaubliche Wertschätzung und Respekt und Höflichkeit und das finde ich schön. Erstmal wird man gesiezt und das finde ich alles schön.
Ja, da sind natürlich auch deutlich weniger Instanzen zwischengeschaltet als bei einem Drehbuch, wo dann der Produzent und dann will der Redakteur auch noch was entscheiden und so. Da ist das beim Buch angenehm weniger.
Und das finanzielle Risiko für den Unternehmer ist auch weniger.
Ja.
Also deswegen.
Naja. Ja. Aber ich hatte die zwei Cover-Diskussionen, die ich hatte, die waren auch völlig okay. Die sind irgendwann, glaube ich, auch beide dann mal kurz in einem Punkt anstrengend geworden. Ich habe mich dann aber auch so ein bisschen so als der Künstler gefühlt, der jetzt hier irgendwie sein Baby verteidigen muss und so.
Das war bei mir ähnlich.
Ja. Und dann sagen die, ja, aber das Marketing hat gesagt und so. Und dann denkt man so, ja, es kann doch nicht immer alles nur Marketing sein. Ihr müsst doch mal hier die Vision verstehen und so.
War bei mir ganz ähnlich. Wahrscheinlich denkt jeder Lektor inzwischen so, nicht wieder müssen wir die Schleife drehen.
Ja, dann machen sich alle über uns lustig, über die Autoren, die glauben.
Ich fand es ganz interessant, weil meine Lektorin hat mir gesagt, dass es Autoren gibt, denen ist das völlig egal.
Wirklich?
Ja.
Das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen.
Ja, sie meinte, es gibt Leute, denen ist das wirklich egal. Die sagen, das ist eure Sache, ihr entscheidet das.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Wow.
Vielleicht war es auch gelogen, mich ein bisschen auf Spur zu bringen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja krass.
Nee, also irgendwie gehört es ja auch zum Gesamtpaket dazu.
Absolut. Ne? Ja, man hat ja auch, während man es schreibt, die Vision, wie es im Regal liegt und so.
Ja. Also,
krass. Mhm. Also Respekt, wenn man so gelassen mit so einem Stoff umgeht, mit dem eigenen Stoff umgeht.
Mhm. Ja.
Naja. Es gibt übrigens ein ganz tolles Buch, finde ich, über das Schreiben von Stephen King.
Oh ja, da hat mir jemand schon erzählt, das will ich lesen.
Das ist echt wahnsinnig toll.
Ja.
Das hat mir, das hat mich nochmal sehr inspiriert und so. Weil bei mir ist Schreiben zum Beispiel immer richtig körperlich anstrengend. Wenn ich Sachen schreibe, wenn ich Bücher schreibe, also Drehbücher für Podcasts oder so, oder eben meine Bücher, die ich geschrieben habe, ich laufe so viel rum, ich kann nicht lange sitzen bleiben. Ich muss mich mit aller Gewalt von jeder Ablenkung fernhalten.
Ablenkung ist wirklich immer schwierig. Ne? Ja. Ich mache morgens erstmal Yoga, oder ich gehe raus und fahre Fahrrad oder so, weil ich muss mich erstmal irgendwie bewegen, bevor man wieder ewig am Schreibtisch sitzt.
Ja.
Und dann mache ich das WLAN aus
und
das Telefon auf stumm. Und mache immer anderthalb Stunden Fenster.
Ja.
Also diese anderthalb Stunden verbiete ich mir jede Ablenkung.
Ja.
Und dann mache ich eine halbe Stunde Pause und dann mache ich wieder anderthalb Stunden. Weil, also Ablenkung ist ja, also ist so naheliegend, dass wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Ne?
Ja.
Aber für mich ist es eher körperlich ausgleichend.
Ja,
also ich finde wirklich den Zustand des Schreibens sehr, sehr schön.
Ja.
Ich mache das gern. So. Aber Dietrich ist noch viel krasser, der fährt ohne Handy mit einem Computer, der nicht ins WLAN kann, wo er sich dieses Modul irgendwie rausoperiert hat, in seinen Schreibraum.
Ja.
So.
Ja, das ist so das Ideal, das ich mir immer vorstelle.
Das könnte ich nicht, da würde ich Angst kriegen. Ohne WLAN, Hilfe, kann mich ja niemand orten.
Ja, weil ich bin dann immer so, dann denke ich so bei irgendwas so, ach komm, ich recherchiere das mal kurz und dann guckt man so auf Wikipedia und dann,
klickt
man so automatisch auf die Mails und
boah.
So.
Boah, das war beim Rosa Kaninchen ganz, ganz schlimm, weil ich Geschichte wahnsinnig interessant finde und die Weimarer Republik total interessant und Alfred Kehr war ein unglaublich interessanter Typ und dann hat er über diesen Menschen geschrieben, dann habe ich den Mensch gegoogelt und dann hat der wieder was geschrieben und dann, wirklich, also ich wäre am liebsten da in Archive gegangen, aber es wäre halt überhaupt nicht fürs Drehbuch zuträglich. Aber Stephen King fällt mir ein, Stephen King war doch nicht zufrieden mit der Verfilmung von Shining. Wusstest du das?
Das stimmt.
Finde ich total interessant. Und ich verstehe es.
Ich verstehe es auch. Es hat nichts mit dem Buch zu tun. Also es ist ist ein guter Film, aber es ist nicht das Buch, das Stephen King geschrieben hat.
Und das ist eigentlich eine Fehlbesetzung mit Jack Nicholson.
Ja.
Ne?
Ja. Er hat ja auch, Stanley Kubrick hat während des Drehs nachts bei Stephen King angerufen. Mitten in der Nacht, um 3 oder so. Während er Shining gedreht hat. Und Stephen King geht ans Telefon und sagt, ja, hallo. Und alles, was Stanley Kubrick gesagt hat, war, glaubst du an Gott? Hä? Und Stephen King so, ja, okay, und hat wieder aufgelegt.
What?
Das ist so die berühmte Kubrick-King-Episode aus dem Dreh von Shining.
Warum?
Zwei Weirdos trafen aufeinander.
Jesus. Wow.
Stephen King macht ja mittlerweile, das schreibt er auch, jeden Tag wirklich 9-to-5. Er setzt sich um 9 an seinen Schreibtisch und hat so einen Karteikasten mit allen Geschichten, die er irgendwie angefangen hat, wo er so Ideen hatte.
Ja.
Und dann guckt er so, welche mache ich heute, und dann setzt er sich dran und schreibt einfach.
Mache ich auch so. Also klar, krasse Disziplin. Ohne Disziplin, finde ich, geht's nicht.
Das ist sehr schwer zumindest.
Also ich finde, die Disziplin hilft auch wenn man sich die Disziplin vornimmt, dann hilft das.
Ja.
Also, und jetzt habe ich gerade abgegeben vor, was ist heute? Montag? Dienstag? Donnerstagabend habe ich abgegeben. Das heißt, ich bin ein bisschen in so einem komischen Loch.
Das würde mich interessieren, wie gut bist du mit Deadlines?
Super gut.
Organisierst du dich gut auf Deadlines hin? Das schaffe ich nicht. Also ich kann nur mit Deadline-Druck überhaupt arbeiten.
Wirklich nur mit Deadline-Druck, sonst mache ich nichts.
Ja.
Das ist wirklich, also Deadline-Druck oder finanzieller Druck.
Die gehen ja oft einher.
Geht oft Hand in Hand. Ne? Also, aber so ohne, nee. Es ist auch so schön, Freunde zu treffen. Leben ist so schön.
Ich kann nur mit Deadline-Druck arbeiten, also das ist ja so ähnlich, aber bei mir ist das Fatale, dass ich auch erst dann kurz vor Deadline-Druck anfange zu arbeiten. Also so.
Also verstehe ich, ich komme auch immer in so eine Panik. In so eine Deadline-Panik, weil dann halt die Disziplin auch wirklich funktioniert. Aber, also es geht schon, es ist schon okay.
Ja.
Es ist schon okay. Ich bin schlimmer, wenn ich, also ich habe irgend so eine komische Marotte, wenn ich irgendwie aus dem Haus muss zu einer Premiere oder irgendwohin. Ich weiß, wann ich los muss. Ich fange eine Viertelstunde vorher an, mich anzuziehen und zu schminken. Ja. Ich renne immer in Panik durch die Wohnung, mache alle verrückt, schrei, wo ist mein Handy, und stolper aus dem Haus. Ich weiß nicht, warum. Es würde es so einem Fluch folgen.
Ja. Wahrscheinlich ist es ein Fluch.
Ich glaub,
du kannst
Fluch.
Wahrscheinlich nichts dafür.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Fluch. Und das ist bei dir wahrscheinlich mit den Deadlines so.
Ja, ich glaube auch.
Also du schreist da quasi, du rennst quasi auch panisch im Computer rum.
Es ist wirklich, zum Teil habe ich manchmal an Projekten geschrieben, wo ich dann auch noch ein bisschen recherchieren musste oder O-Töne hören musste oder so. Und einfach so dumm zu sein, sich zu vergegenwärtigen, dass ja ein O-Ton zu hören eben einen Zeitraum X braucht, der mir dann fehlt an Schreibzeit sozusagen.
Du, aber vielleicht ist es ja evolutionär total schlau. Also vielleicht müssen wir evolutionär eigentlich faul sein, um uns zu erholen. Also.
Das wäre schön. Ja. Da wär ich sehr dafür.
Ich habe irgendwie mal gehört, dass irgendwie zur Zeit der Feldarbeit die Leute eigentlich gar nicht so viel gearbeitet haben, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Weil wenn man sich irgendwie vorstellt, wie die Leute irgendwie in so Gutshöfen oder so gearbeitet haben, die haben ja wirklich von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Ja. Aber es ging um noch viel, viel früher. Also quasi so, als es noch Jäger und Sammler gab und eben die ersten Bauern, dass die gar nicht viel gearbeitet haben und im Winter wirklich fast nichts.
Ja, was sollen wir machen? Ne? Wir müssen ja warten, bis es wieder wächst.
Ja, genau. Ja. Ja. Insofern, das ist, so geht es dir beim Vorbereiten.
Ich muss auch warten, bis es wieder wächst. liebe Anna, erstmal an erster Stelle, ich wünsche dir wirklich allen Erfolg der Welt mit diesem Roman.
Danke.
Ich hoffe, dass der wirklich gesehen und gelesen wird, weil es sich auch extrem lohnt und sich da mindestens 2-3 Generationen locker drin wiederfinden können. Deswegen wünsche ich dir, dass das wirklich auch gesehen und gelesen wird, weil es ist ein ganz tolles Buch geworden. Und natürlich auch für alles, was dann jetzt da noch kommt.
Dankeschön.
Da bin ich sehr gespannt und werde das verfolgen und hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir dann ein Update machen über die Dinge, die du getan hast.
Sehr gerne, dann trinke ich Gin Tonic, das wird dann Next Level.
Genau. Also. Das sind wir uns noch schuldig, einen Alkoholabend zusammen. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu mir gekommen bist. Ich fand's ganz toll und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.
Dankeschön. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer der NBE, bis zum nächsten Mal hier im besten Podcast aller Zeiten. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg Erfahrung.